Sie hören einen Mitschnitt der Veranstaltung Lebenswelt weiblicher Geflüchteter in Oberösterreich. Diese fand am 24. Oktober 2023 in Linz im Alten Rathaus statt und wurde von der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich und den SPÖ-Frauen Oberösterreich organisiert. Am Podium sprechen Ayan Rezai, Aktivistin und Obfrau des iranischen Solidaritätsvereins Linz, Ruah Raid, Stellvertreterin der Obfrau des Jasmin-Kulturvereins und Bildungszentrums, die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger, die SPÖ-Landtagsabgeordnete Renate Heitz, Sprecherin für Frauen, LGBTQ, Personal und SP-Landesfrauenvorsitzende, sowie die grüne Landtagsabgeordnete Ines Ukaljovic, Sprecherin für Menschenrechte, Minderheiten, Sozialpolitik, Integrations- und Asylpolitik. Begrüßung Landtagsabgeordnete Dagmar Engel, sie ist Frauensprecherin der Grünen Oberösterreich. Moderation Delnia Antja Tatic, freie Journalistin.
Guten Abend und recht herzlich willkommen hier im Pressezentrum in Linz. Ich freue mich riesig, dass so viele Besucherinnen heute da sind. Mein Name ist Dagmar Engel, ich darf Sie begrüßen als Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Das ist heute eine Kooperationsveranstaltung der Grünen Bildungswerkstatt mit den SPÖ-Frauen. Das ist schon die zweite Veranstaltung in diesem Format. Darum freut es mich ganz besonders, dass noch viel mehr Menschen heute dabei sind als bei der ersten Veranstaltung. Lebenswelten von Frauen in Oberösterreich. Konkret, heute geht es um Lebenswelten von geflüchteten Frauen in Oberösterreich. Uns ist das Thema Frauen in allen Facetten und ihre Lebensrealitäten einfach ein Herzensanliegen. Und darum versuchen wir, das immer breit zu denken und große Kooperationen einzugehen, weil jetzt ist das Frauenthema an sich schon ein oft vernachlässigtes, insbesondere im politischen Diskurs. Wenn wir aber dann noch unterteilen in einzelne Organisationen, in einzelne Parteien, in einzelne Strukturen, dann wird es noch weniger. Und darum bemühen wir uns immer darum, Partnerinnen und Partner zu finden, die das Thema gemeinsam vorantreiben. Und heute haben wir ein sehr hochkarätiges, sehr wunderbar besetztes Podium. Das wird Ihnen noch vorgestellt. Ich darf mich im Vorfeld schon dafür entschuldigen, dass ich nicht bis zum Ende der Veranstaltung dabei sein kann, weil auch das gehört zum politischen, zur Lebensrealität von Frauen dazu. In unserer Heimatgemeinde ist heute Gemeindevorstand und dort bin ich die einzige Stimme für unsere Fraktion. Das heißt, auch dort ist es wichtig, dabei zu sein. Ich bitte mich dafür zu entschuldigen. Es sind so viele Kolleginnen und Kollegen da. Es wird nachher eine wunderbare Vernetzung und einen Austausch geben. Vernetzung ist das Stichwort. Sie sollen heute viel erfahren, Sie sollen viel von den Lebensrealitäten erfahren, Sie sollen sehr viel von Expertinnen erfahren, aber am meisten ist unser Anliegen, dass Sie alle miteinander ins Gespräch kommen, dass Sie Kontakte knüpfen, die sich noch nicht kennen, und diese Veranstaltung wird, so viel darf ich sagen, wenn der Bedarf da ist, weiterleben. Und wenn ich in den Raum blicke, dann ist der Bedarf da und darum freue ich mich riesig und ich darf jetzt übergeben an Frau Delnia Antja Tatic. Sie wird heute durch den Abend führen, wird Ihnen jetzt die Gäste vorstellen und ich wünsche jetzt einen interessanten Abend und danke noch einmal herzlich, dass Sie dabei sind. Und einen großen Dank möchte ich natürlich aussprechen als Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt unserer Mitarbeiterin Heidi Obermeier, die diese Veranstaltung gemeinsam mit Laura Wittnick organisiert hat. Die ist die Geschäftsführerin der SPÖ-Frauen. Ohne euch beide würde es solche Veranstaltungen nicht geben. Einen großen Applaus erstmal für euch. Und jetzt geht's los.
Ja, vielen Dank für diese schöne und nette Eröffnung, für die nette Überleitung. Von meiner Seite herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend. Es freut mich sehr, dass ihr gekommen seid an diesem doch irgendwie gemütlich regnerischen Abend zu so einer schönen Zahl hier zusammengekommen sind. Und ich schließe mich da gleich an. Also Der Titel, unter dem wir uns heute hier treffen, ich finde, der ist ganz besonders. Denn es geht eben um die Lebenswelten geflüchteter Frauen in Oberösterreich. Ein Thema, das bislang kaum beleuchtet wird und das womöglich auch eine Art blinder Fleck in der bisherigen Flüchtlingsdebatte und Politik darstellt. Denn das Wort an sich, wenn wir Flüchtling sagen, wen stellen wir uns vor? Junge Männer, meistens zahlreiche von ihnen. Und dabei zeigen Studien, dass die Hälfte aller Flüchtlinge, global gesehen, Frauen sind. In Österreich sind sie da zwar noch in der Minderheit, aber ihre Bedeutung ist gerade im Integrationsprozess qualitativ umso wichtiger. Das weiß man. Sie tragen eine große Verantwortung in der Familie und sie agieren als Multiplikatorinnen in der Integration. Auf der anderen Seite zeigen aber Zahlen, dass Frauen mit Migrationshintergrund aus einem Fluchtherkunftsland eine um ca. 26% niedrigere Erwerbsquote als Männer haben. Und gleichzeitig sind Frauen vor, während, aber auch nach der Flucht, also hier zusätzlichen Gefahren wie etwa sexueller Gewalt ausgesetzt. Da drängt sich die Frage auf, braucht es ein genderspezifischeres Flüchtlingsverständnis? Was sagen die dazu, die es betrifft? Frauen mit Fluchtbiografie. Ihre Stimmen, ihre Erfahrungen und Wünsche wollen wir heute hören. Dazu wurde diese Themenreihe ins Leben gerufen. Wir wollen nicht über sie sprechen, sondern sie selbst sprechen lassen. Dankbar für diese Idee können wir, glaube ich, zwei Frauen, genau, ich schaue mich jetzt gerade nach rechts und links um, die Initiatorinnen sind, die bei dem Auftakt dieser Veranstaltungsreihe gesagt haben, die Sache, was wir hier machen. Und bevor ich noch dazu komme, die Podium so richtig vorzustellen, ein Blick zu den Gästen, zu Ihnen, auch zu den Ehrengästinnen. Freut uns auch ganz besonders, dass bei Frauenthemen auch Männer dabei sind, weil Frauenthemen gehen nicht nur Frauen etwas an, das ist gesellschaftlich. So eingeladen, das wurde mir auch so extra gesagt und das ist ja auch das, was wir auch schon gehört haben, es geht darum, dass es hier überparteilich ist. Eingeladen wurden heute alle Parteien im Landtag, die sich rund um Flucht und Frauen konstruktiv und offen einbringen. Manche können wegen anderer Verpflichtungen nicht dabei sein, aber das Thema ist ihnen wichtig. Und sie haben sich mit Bedauern entschuldigt, wie etwa die ÖVP-Landtagsabgeordnete Gertraud Scheibelberger, die den Frauenausschuss des Landes Oberösterreich leitet und die darum bat, Grußbotschaft an Sie. Zuerst möchte ich meine große Wertschätzung und mein Danke an all jene Frauen richten, die heute bereit sind, aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen auf der Flucht zu berichten. Von solch dramatischen und schweren Erlebnissen zu erzählen, braucht viel Mut. Sie haben diesen Mut und lassen uns teilhaben an Ihren einschneidenden Erlebnissen. Als Vorsitzende des Unterausschusses Frauen beschäftige ich mich mit zahlreichen herausfordernden Frauenthemen und wir bemühen uns im Ausschuss über Parteigrenzen hinweg um bestmögliche Lösungen. Gemeinsam mit unserer Frauenlandesreferentin Christine Haberlander tragen wir dazu bei, Frauen in Oberösterreich so gut als möglich zu begleiten und zu unterstützen. Ich möchte noch einmal Danke sagen und wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf. Danke für diesen Beitrag. Ja, andere, Gott sei Dank, haben Zeit und sitzen heute da. Das freut uns ganz besonders. Ich blicke hier vor mich. Schön, dass du da bist. Avena Karti-Pinner, sie ist Frauenbeauftragte der Stadt Linz. Und Johanna Gierlinger, Gleichstellungsbeauftragte vom AMS Oberösterreich. Ja, und ganz besonders freuen wir uns aber natürlich über all jene Gäste und Gästinnen, ich mag das irgendwie so, die gekommen sind, weil sie das Thema beschäftigt und weil sie es selbst betrifft. Schön, dass Sie, ihr alle heute gekommen seid und auch den Saal so voll macht. Und das will ich auch gleich vorweg sagen. Ich freue mich auch, wenn wir dann später wirklich in eine gute gemeinsame Diskussion und Gespräch einsteigen. Ja, und wenn Sie jetzt glauben, das Ganze klingt bisher ein bisschen mehr wie eine One-Woman-Show, weil nur eine Frau hier die ganze Zeit spricht, bisher fast. Gleich haben wir es. Ja, ich bin gleich durch. Ich möchte Ihnen aber jetzt last but not least dieses ganz wunderbare Podium vorstellen. Judith Kohlenberger, sowas wie der Star der Szene. Sie ist Migrationsforscherin. Naja, nach Landsgericht. Ja, sie ist Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Ines Vukajlovic, sie ist Landtagsabgeordnete der Grünen Oberösterreich. Sie ist Sprecherin für Menschenrechte, Minderheiten, Sozialpolitik, Integrations- und Asylpolitik. Dann außen Frau Renate Heidt, Landtagsabgeordnete der SPÖ Oberösterreich. Sie ist Sprecherin für Frauen, LGBTIQ-Personal und sie ist die SP-Landesfrauenvorsitzende. Meiner Linken sitzt Ayan Reza, Aktivistin und Obfrau des iranischen Solidaritätsvereins Linz. Und Ruha Reit, sie ist Stellvertreterin der Obfrau des Jasmin-Kulturvereins und des Bildungszentrums. Mein Name ist Delna Antia Tatic. Ich bin freie Journalistin, war lange als Chefredakteurin beim Ethnomagazin IBA tätig. Ja, starten wir in medias res. Liebe Ruha, du bist 20 Jahre alt. Du kamst vor 10 Jahren aus einer syrischen Kleinstadt. Das heißt, du warst damals noch ein Mädchen. Wie erinnerst du dein Ankommen in Oberösterreich?
Das Einzige, was mir sofort einfällt, ist, ich habe Ruhe gefunden. Ich wusste, ich kann jetzt normal leben, ohne Angst zu haben.
An dieser Stelle erzählt Ayan Rezai über ihre diskriminierenden Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Schulzeit erlebt hat. In den kommenden 3 Minuten der Aufnahme gibt es leider immer wieder Unterbrechungen.
Genau, also da habe ich eine Lehrerin gehabt, die werde ich nie vergessen. Sie meinte zu mir ins Gesicht, wegen ihr musste ich dann 1 Jahr wiederholen in der Klasse, obwohl ich eh schon zurückgestuft wurde wegen 1 Jahr Sprachklasse. Und die ist dann, das hatte ich erzählt und ich war mit 12 Jahren in der ersten NMS. Die Lehrerin meinte dann zu mir so, nee, die Note, die du, es war ein Englischfach, die Note, die du eigentlich verdienst durch deine Schularbeit, du nicht. Und was dafür gesorgt hat, dass ich dann ein Jahr...
Mit welcher Begründung hat sie das gesagt?
Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Es war nicht so, dass sie drumherum gesprochen hat. Sie meinte... wie gesagt, ich war 14... 14, 15, sowas. Und da habe ich halt nicht gewusst, dass ich mich beschweren konnte. Ich habe nicht gewusst, dass ich was machen konnte. Irgendwo irgendwas schicken kann, damit was dagegen passiert ist. Und ich so, okay, sie hat eine Machtposition, kann nichts anderes machen. Ist halt so, ist halt mein Schicksal. Und dann muss Lehrerin halt quasi dann eine andere Lehrerin gewesen ist. Und dann habe ich Englisch doch bestanden. Aber sie meinte so, nee, ich gebe es dir nicht. Und dann ging es halt weiter. Ich war 1 Jahr im Borg. Wieder Probleme mit dem Lehrer gehabt, auch wegen dem, ich sag, Lehrer. War ich in der HTL, hatte ich wieder Probleme mit dem Lehrer. Wie gesagt, es geht alles darum, dass sie absolut null Verständnis gehabt haben. Die meisten Fragen, die sie mir gestellt haben, ist eine Herausforderung, mit dem zu leben. Alltag, wie machst du das und das und das? Und das war, die ersten Fragen waren halt, ich war so. Gibt es einfach ein Hausnummerbeispiel, so ein ganz simples Beispiel. Ich verstehe auch nicht, weil sich jemand die Haare pink färben muss. Machen will, er soll es machen. Ich verstehe es nicht, aber ich respektiere es. Diesen Respekt, den ich nicht bekommen habe, von den Lehrern und von ein paar Menschen, sage ich mal, den habe ich halt in Österreich vermisst.
Und was löst das für Gefühle aus, diese Erfahrung? Also du hast eben erst beschrieben, Mitschülern und Mitschülerinnen, das wurde eben besser durch die Sprache, was ja auch ein interessanter Aspekt ist. Aber die Sprache ist ja sozusagen die gleiche auch bei den Lehrkräften.
Ich kann sagen, Trauer, Wut, Recht. Und das Problem ist, das sind halt Lehrer und die haben nun mal eine Machtposition. Und ich kann nicht wirklich was machen dagegen. Damals wusste ich nicht, dass ich mich irgendwo melden kann, dass ich irgendwas sagen kann, dass das nicht in Ordnung ist, aber mittlerweile ist es so, dass ich sehr viele Geschichten höre. Ebenso meine Freundin auch an fehlendem Respekt, sage ich mal, leidet. Und deswegen habe ich jetzt einmal ein paar Mal versucht, den Leuten zu sagen, dass man nicht zu sitzen beleidigt. Ich muss nicht zurückbeleidigen. Mehrere Stationen in Österreich, wo man sich melden kann, wo man sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das gibt's überall.
Ines, du bist ja schon lange im Integrationsbereich tätig. Du hast selber Migrations-Background. Wenn du das hörst, was Rua uns erzählt hat auch gerade eben den Rassismus von Lehrkräften. Was zeigt das einerseits über die Integrationspolitik und auch muss man sich einfach als Zugewanderte mit Rassismus in Österreich abfinden?
Beim zweiten Teil, nein. Muss man sich nicht gefallen lassen und darf man sich nicht gefallen lassen. Und im Integrationsbereich oder in der Integrationspolitik haben wir noch sehr viel zu tun, wenn wir da sind. Und ich möchte nur sagen, es tut mir sehr leid, Roa, dass du das erfahren musstest und erfährst. Es frustriert mich, es macht mich betroffen und es ist sehr unbefriedigend, weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe jetzt andere Diskriminierungserfahrungen gemacht, aber es ist frustrierend, dass sich anscheinend in 15 bis 20 Jahren Bildungssystem nicht viel verändert hat. Das werden wahrscheinlich einige von euch auch kennen, vielleicht eigene Erfahrungen haben. Was mich ein bisschen positiv stimmt, was du angesprochen hast, es gibt Stellen, wo man sich melden kann, es gibt Strukturen, es gibt klare Gesetze, also es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz, es gibt die Gleichbehandlungsanwaltschaft, wo man sich melden kann, wo man Unterstützung, Beratung kriegt. Es gibt den Verein SARA, die zum Beispiel den Rassismusreport erstellen, die Workshops und Beratung anbieten. Und was mir aber viel mehr Mut macht, ist das alles, weil das ist nicht genug. Und wir wissen, Gleichbehandlungsanwaltschaft setzt sie ein, aber gerade im Bildungsbereich fehlt ihnen die gesetzliche Kompetenz. Sie stehen dafür ein, aber da braucht es halt nur viel politischen Weg, bis wir dorthin kommen. Was mir Mut macht, ist, dass es eine neue Generation gibt an Lehrkräften, an Lehrpersonal, an Politikerinnen auch, die Bewusstsein haben, dass wir eine rassistische Gesellschaft haben, die strukturell ist und die sich durch alle Bereiche zieht und dass viele Menschen, und da gehörst auch du und euer Verein oder deine Generation dazu, die gemeinsam an einer rassismusfreien Bildung, Schule und Gesellschaft arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon was, das uns Mut machen kann und Kraft geben kann. Dass man es nicht alleine macht, dass man nicht alleine betroffen ist, sondern ein Kollektiv hat und unsere Gesellschaft und unsere Zukunft ist migrantisch, weil wir sind da. Ja.
Was sind denn noch Erfahrungen oder spezifische Merkmale, spezifische Herausforderungen, die geflüchtete Frauen erfahren? Was kannst du da aus deiner Migrationsforschung vielleicht auch noch ergänzen, wenn sie in Österreich ankommen?
Also ich möchte damit beginnen, dass ich jetzt doppelt froh bin, dass dieser ein bisschen so salopp dahingesagte Wunsch damals am Podium im Mai, nämlich dass es zwar schön ist, dass die Veranstaltung gegeben hat, aber dass es noch schöner wäre, wenn auch geflüchtete Frauen selbst zu Wort kämen, dass das aufgegriffen wurde, nämlich gerade mit Blick auf die Geschichte, die Ruhe geschildert hat, weil ich glaube, das ist ja eh das Beste, was du deiner damaligen Englischlehrerin entgegenschmettern kannst, nämlich du sitzt hier auf einem Podium und sprichst vor gar nicht wenigen Leuten, ne? Und hast auch einen Raum und eine Bühne auch im übertragenen Sinne bekommen, um diese Themen nach außen zu tragen. Also ich glaube, somit schließt sich dann der Kreis für dich im Positiven, hoffe ich. Und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Bühne bieten können und möchte mich auch dafür bedanken, dass der Vorschlag aufgegriffen wurde. Ich sitze ja hier als eine nicht betroffene, weil nicht geflüchtete Frau und das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur aus der Makro, mit dem Makroblick von oben, sagen wir in der Forschung, nämlich aufgrund von Zahlen, Statistiken, Fakten, anderen Studien in anderen Kontexten, so ein bisschen ganz grob skizzieren kann, was häufige Herausforderungen, ich möchte sagen Barrieren von geflüchteten Frauen sind, aber auch was Chancen sind, die sich bieten, gerade für die Aufnahmegesellschaft. Gleichzeitig muss ich allen Ausführungen voranstellen, die geflüchtete Frau gibt's nicht, genauso wie es den Flüchtling nicht gibt, weil es eine sehr heterogene Gruppe und eine sehr die diverse Gruppe eigentlich ist, je nach Herkunftsland, je nach Alter, je nach Bildungshintergrund, je nach Fluchterfahrung, die ganz, ganz stark variieren kann. Also eine Frau, die den Weg von Damaskus nach Wien in einem Durch innerhalb weniger Tage, Wochen gegangen ist, wird ganz andere Themen mit sich bringen als eine Frau, die längere Aufenthalte in Transitländern hatte, lange Aufenthalte in Flüchtlingslagern, wo sie mitunter Gewalterfahrungen, auch sexuelle Gewalt erlebt hat. Das divergiert sehr stark. stark einfach. Das, was Ruhr geschildert hat, ist, und ich glaube, das ist allen in dem Raum ohnehin bewusst, leider kein Einzelfall. Wir haben auch noch kurz vor der Pandemie eine Studie unter syrischen und afghanischen geflüchteten Frauen in Österreich durchgeführt. Und da hat jede vierte befragte geflüchtete Frau angegeben, seit ihrer Ankunft in Österreich schon einmal in der Öffentlichkeit angeschrien oder angespuckt worden zu sein oder körperliche, tätliche Gewalt erfahren zu haben. Ja. Jede vierte, und manche von denen öfters als einmal. Und diese Frauen waren aber erst einige wenige Jahre im Land, also da hat sich jetzt nicht können über einen sehr langen Zeitraum viel ansammeln. Und genauso wie es jetzt durch diesen Einzelfall eigentlich geschildert wurde, hat sich auch in den Daten gezeigt, dass geflüchtete Männer, ja, die machen auch Diskriminierungserfahrungen, keine Frage, aber da sind die Zuschreibungen sehr unterschiedlich. Da ist die Wahrnehmung, wenn gefragt wird, warum ist mir das passiert, dass ich rassistisch beleidigt werde oder angegangen werde, aufgrund des Aussehens, aufgrund meines hörbaren Akzents im Deutschen und so weiter. Und bei Frauen war es aber ein einziger Grund, der durchgehend genannt wurde von fast allen Befragten, nämlich aufgrund meiner Kleidung, also aufgrund des Kopftuchs. Ja. Und ich möchte jetzt gar nicht das Kopftuch bewerten, weil es mir überhaupt auch gar nicht zusteht, aber ich möchte sozusagen auf einer übergeordneten Ebene schon zeigen, was diese Kopftuchdebatte, nämlich diese politisch und emotional so aufgeladene Kopftuchdebatte und die Fokussierung auf das Kopftuch, aber weniger auf die Person, die dieses Kopftuch trägt, tatsächlich auch verunmöglicht. Und wir wissen ja aus der Forschung mittlerweile auch aus groß angelegten volkswirtschaftlichen Studien beispielsweise, dass Rassismus im übertragenen Sinne Ausgrenzung von gewissen Personengruppen in einer Gesellschaft allen Menschen in dieser Gesellschaft schadet. Also auch hier wieder dein Beispiel, finde ich, verdeutlicht das sehr gut, weil im Extremfall, du hast dich zum Glück nicht unterkriegen lassen, ja, das ist wahrscheinlich auch auf deine persönliche Resilienz, auf die Unterstützung von der Familie und so weiter zurückzuführen. Es gibt junge Frauen, die haben das vielleicht alles nicht. Ja. Im Extremfall kann das dazu führen, dass man die Schule ganz abbricht, ja, oder dass man das Gefühl hat, und auch das muss man gerade in Zeiten wie diesen schon noch ansprechen, ich gehöre hier eh nie dazu, ich werde nie dazu gehören und wird umso anfälliger, gerade in dieser volatilen Phase der Pubertät, für Extremismus, für Radikalisierungsversuche. Und das wissen wir auch aus der Forschung, das wird man dann, wenn man das Gefühl hat, ich bin vielleicht hier geboren, aufgewachsen oder ich bin hierher geflüchtet, ich suche hier Freiheit, Sicherheit, Gleichberechtigung, ich bekomme es dann zum Ende nicht, kommen andere Faktoren auch dazu, aber natürlich wird man dann anfälliger für die vermeintlichen Heilsversprechen, sage ich mal, von der Gegenseite. Also ich glaube, wir wären alle gut beraten, auch die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, ich repräsentiere die ja jetzt quasi, ja, auf mehr Zugehörigkeit zu achten, auf mehr Zusammenhalt zu achten, weil unterm Strich das uns allen nutzt, beziehungsweise die Ausgrenzung allen schadet. Und das ist nur ein Appell, den man wiederholen kann, gerade auch mit Blick auf geflüchtete Frauen. Und ich habe jetzt ein bisschen deine Frage, bin ich ausgewichen? Ich meine, ganz die richtige Politikerantwort. Ja, ich antworte aber nicht auf das, was du gefragt hast. Also du hast in deinem Einleitungsstatement, Delna, finde ich schon so gut skizziert, was die Herausforderungen sind. Ja. Im Grunde sage ich immer, muss man nur die Herausforderungen, denen auch einheimische, autochthone Frauen begegnen, potenzieren. Mal 10 nehmen, möchte ich fast sagen, weil zum Beispiel Kinderbetreuung ist auch für einheimische Frauen mitunter gerade im ländlichen Raum schwierig. Wie viel schwieriger ist es, wenn ich hier geflüchtet bin und keine Großeltern habe, kein soziales Netz, das für mich einspringt, ja? Wie viel schwieriger ist es, wenn ich am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesamtgesellschaft nicht nur aufgrund meines Geschlechts diskriminiert werde, sondern auch aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner vielleicht noch nicht perfekten Deutschkenntnisse und so weiter. Also die Themen potenzieren sich im Grunde. Ich sage das jetzt bewusst so, weil ich auch nicht die geflüchtete Frau als Chiffre fremder machen will, als sie ist. Also ich glaube gerade auch, weil ja das Überthema ist Frauenerfahrungen, Lebenswelten von Frauen, es gibt schon vieles, was uns auch einen würde. Also ein wichtiger Faktor ist, und das zeigen viele Studien, erst heute wurde der OECD-Migrationsausblick für das kommende Jahr veröffentlicht mit besonderem Fokus auf migrantische Mütter. Und da ist eben auch der Faktor, ja, Geburtenrate und so weiter, aber vor allem Kinderbetreuung, was ein Hemmschuh sein kann bei der Erwerbsaufnahme. Und ich glaube, von mehr und flächendeckender Kinderbetreuung, qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung würden alle Frauen in dem Land profitieren. Tatsächlich insbesondere jene, die besonders marginalisiert sind. Und das kann ich auch auf andere Themen umlegen.
Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, Renate, an dich. Wird da in der Frauenpolitik dann extra eben noch auf diese besondere oder potenzierte Herausforderung, mit denen eben Frauen die Fluchtbiografie haben, geachtet? Ist man sich da bewusst?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also als Frauenpolitikerin habe ich ja, wie die Judith Kohlenberger schon angeführt hat, allgemein schon die Erfahrung gemacht, dass Frau sein an und für sich schon schwierig ist in diesem Land. Wir sind noch ganz, ganz weit entfernt davon, dass es Gleichstellung gibt. Und für Migrantinnen ist das wahrscheinlich noch einmal viel schwieriger. Und ich glaube nicht, dass es tatsächlich schon das nötige Bewusstsein in den Angeboten, die zum Beispiel das Land Oberösterreich zur Verfügung stellen könnte, dass das auch abgebildet ist und tatsächlich angeboten wird. Also wenn man jetzt von Angebotsstellen spricht, mein Lieblingsthema im Landtag sind die Frauenberatungsstellen in diesem Lande. Lieblingsthema ist jetzt bitte danke unter Anführungszeichen zu sehen, weil sie ein stiefmütterliches Dasein in unserem Bundesland fristen. Wir haben zwar, ich glaube, 2 oder 3 spezifische Frauenberatungsstellen bei der Volkshilfe und bei der Caritas, die sich auch wirklich speziell mit der Situation von Migrantinnen und migrantischen Frauen beschäftigen. Aber das ist ja für ein Bundesland, in dem über 1 Million Menschen leben, ein Tröpfchen auf dem heißen Stein. Ich schätze die Einladung zu dieser Veranstaltung auch deswegen so sehr, weil es uns mit den grünen Frauen gelungen ist, so etwas wie Frauensolidarität schon herzustellen und zu leben. Für den gesamten Landtag kann ich das leider noch nicht bestätigen. Hat, glaube ich, auch, sieht man ja auch im Besuch heute. Die Frau Scheibelberger ist lieb, wenn sie sich entschuldigt, und ich nehme ja das auch ab, dass sie da irgendeinen anderen Termin hat, aber im ÖVP-Landtagsclub sitzen noch viel mehr Frauen als die Frau Scheibelberger, und es wäre wirklich ein schönes Zeichen gewesen, wenn irgendjemand von diesen anderen Parteien heute auch den Weg zu uns gefunden hätte, weil es da ein gemeinsames Bemühen braucht. Es reicht leider nicht, wenn SPÖ und Grüne sich da einig sind. Dass die Ruhr rassistische Erfahrungen in der Schule machen musste, macht auch mich betroffen. Andererseits wundert's mich aber auch nicht. Allein wenn man sich die Wahlergebnisse oder Umfrageergebnisse in unserem Land anschaut, muss man leider feststellen, dass es einen Rechtsruck und eine, ja, fest etablierte rechte Szene in der politischen Landschaft in Österreich gibt. Und diese Menschen sind auch in den Schulen, leider.
Dann ist das halt eben der Status. Das heißt, wenn ich als zugewanderte Frau mit Migrations-Background, mit Flucht-Background hierher komme, müsste ich eigentlich vorbereitet werden darauf, dass ich hier Rassismus erlebe, um halt vielleicht dann eben auch so resilient damit umzugehen. Weil es ist ja anscheinend diese Lebensrealität.
Das ist der eine Ansatz. Andererseits könnte man auch daran arbeiten, dass die Gesellschaft weniger rassistisch ist. Ja.
Das ist sicherlich der bessere Ansatz.
Ich weiß,
wie arbeitet man daran?
Ja, ich weiß noch nie ganz sicher, wie der Weg da erfolgreich hin sein kann, obwohl es viele Bemühungen gibt und ich mich auch über so Veranstaltungen und Initiativen wie heute freue, weil das der Weg in die richtige Richtung ist, aber er müsste halt noch breiter werden.
Hören wir noch weiter zu, was die Ayan uns zu erzählen hat. Liebe Ayan, als wir telefoniert haben, war es dir ganz wichtig, dass wir hier klarstellen, persönlich besitzt du keine Fluchterfahrung. Du bist 2015 als Kunststudentin aus dem Iran mit Visa hergekommen. Du hast dann aber auch noch erzählt, auf der Straße ist es allerdings wurscht, da sieht es niemand, ob man mit Visa gekommen ist oder nicht. bezüglich, genau,
Erfahrung auf der Straße. Aber du hast mir auch gesagt, du kennst dich ganz gut aus, weil du eben in deinem Verein viel mit Frauen, die Fluchterfahrung haben, zusammenarbeitest, die aber genau diese Bühne hier scheuen, die vielleicht auch nicht dann eben so mutig sind oder mutig sein wollen, aus anderen Gründen, wie Ruhe hier frei zu erzählen. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über diese Hintergründe erzählen. Also warum wollen manche Frauen lieber nicht über ihre Erfahrungen öffentlich sprechen? Was sind da ihre Sorgen?
Ich soll sagen, dass ich bin nicht wirklich die richtige Person in diesem Podium, weil ich habe diese Erfahrung nicht selber. Aber ich habe, wenn Laura hat mir kontaktiert, ich habe umherum gefragt und insgesamt beim 2 oder 3 Gründen immer ich habe geholt, dann am Ende ich bin hier. Erstens, ich will sagen, das war Sprachproblem. Viele haben halt gesagt, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Deswegen, ich bin nicht der Richtige da auf der Bühne. Und damit, dass ich bin hier gesessen irgendwie, ich will sagen, dass ich spreche auch nicht sehr gut Deutsch. Und aber wenn man hat etwas zu sagen, kann man irgendwie versuchen. Die Sprache konnte nicht diese Barriere sein, dass man, wenn man hat etwas zu sagen.
Dein Deutsch ist wunderbar.
Alles es ist gut. Nicht, aber es ist, meine ich, dass für mich auch so stressig ist, wenn ich kann, was ich meine, kann ich richtig ausdrücken. Aber das war auch so. Und dann ich habe gedacht, okay, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber das Problem ist da. Und muss man vielleicht das auch diese Risiko haben, paar Englisch, paar Deutsch, paar Körper. Und weil das Thema ist wichtig. Andere Sache, das war hier, ich bin seit einem Jahr eigentlich, dieser Verein ist da. Und das ist nicht, dass ich bin so erfahren auch in diesem Bereich. Und deswegen für mich war auch so wichtig, dass so Personen da sitzen, das mit mehr Erfahrungen als ich. Aber leider ich habe etwas wiederholt, immer so gehört, dass na, wenn wir kommen, es endet nichts. Und dann ist es wie nur ein Schaufenster, dass auch die Leute sind, dass die nicht weiße Leute, nicht weiße Frauen sind auch auf der Bühne oder auf beim Podium und so. Die reden, das scheint auf den Fotos und so, aber dann, das ist am Ende. Die Verbindung, die Kommunikation endet beim Anfang, beim diesem Podium und endet beim diesem Podium. Und irgendwie, die haben auch so gesagt, Entschuldigung, wir kommen nicht. Die andere.
Also vielleicht einfach dieses Gefühl, was du ja auch schon angesprochen hast, es bringt nichts. Was ja eigentlich sehr schade ist als Zeugnis, wenn das schon so eine Resignation da zu sein scheint, dass es nicht besser wird.
Irgendwie das Gefühl Zeit. Sicher ist da.
Oder auch ausgenützt zu werden. Oder nicht? Mhm. Wie war das mit dieser Schaufenster?
Ich denke, alle Wörter, die du hast benutzt, sind richtig.
Ich will dir nicht in den Mund legen.
Kann man.
Aber auf jeden Fall diese Resignation.
Ja, sicher. Weißt du, wir haben längere Diskussionen davor gehabt und die haben alle diese Wörter schon gesagt, dass ja, das ist nur die Ausnutzung oder ich weiß nicht, für mich das Ausnutzung ist irgendwie ein bisschen so schwer. Aber das mindestens, das ist nicht so effektiv und es ist nicht so, für mich ist von dieser Diskussion irgendwie vielleicht, dass die, weil nach dieser Diskussion der Verbindung ist dann verloren wird. Immer dann, die können nicht sehen, okay, was diese Worte von meinem Mund rausgekommen, wo es durchführt. Vielleicht es landet irgendwo, dass es dann es effektiv wird oder es hat eine Rolle bei einer Entscheidung zu treffen. Aber ich bekomme das nicht. Und diese Connection ist nicht mehr da. Und ich weiß nicht, es ist, das meine vielleicht meine Unterstützung, nein, nicht, thought, Gedanke. Meine Gedanke. Mhm. So. Und noch andere, dass bei uns, ich sage, dass vielleicht es wäre gut, dass, weil ich habe nicht so viele Erfahrungen damit, dann mindestens ich rede über jemanden, das ich kenne, eine Familie, das ich kenne, die sind neu eigentlich bei dieser Revolution, Aktionen im Iran, die sind hier geflüchtet. Und viele Probleme in diesem Weg, ich habe von dieser Familie bekommen, besonders, die sind alle drei Frauen unterwegs. Und bei dieser Familie auch so, ich habe weitere Frauen auch gefragt und die sind, meine ich, die alle sind in dieser Phase, dass die haben noch nicht diese Bescheid als Asyl bekommen. Und das war das andere Problem, dass die haben alle Angst, dass okay, wenn ich beschwere mich, dass ich bekomme mein Bescheid nicht. Und dann dass diese Reflexion kommt wieder zurück zu mir, dass ich mache Probleme hier. Und ich mache so viel Lärm und ich kann nicht integrieren, dass irgendwie etwas blame the victim in diesem Fall, dass die sind Victim für eine Situation und wenn das die bringen das weiter, meistens sie sagen, haltest du mal, weil sonst du bekommst nur Feinde hier, du sollst Freunde machen und einfach so Beschwerden oder so bringt nichts für dich. Einfach schließ deine Augen und gehst weiter.
Da redest du konkret über einen Fall, wir haben darüber auch am Telefon in der Vorbesprechung geredet, wo es um sexuelle Gewalt oder sexuelle Übergriffe gegangen ist. Ist das richtig?
Das ist beim zu einladen, zu diesem Podium zu kommen, ich habe das gehört und auch, dass in mehrere Probleme, wenn wir haben darüber gesprochen, ich habe das wieder immer bekommen, dass diese Familie waren in einem Flüchtlingenhaus und die haben auch sexuelle Belastungen erfahren. Plötzlich die Mutter von dieser Familie das erfahren und dann plötzlich die jüngste Tochter, das irgendwie beim deinem Alter 20 Jahre alt ist. Sie war immer so bei unsere Länder und so 20 Jahre, du bist immer noch in diese Teenager-Phase, weil du bist nicht so selbstständig, du gehst nicht weg von der Familie. Die sind noch die Tochter von der Familie. Und plötzlich, sie war in dieser Position bei dieser Flucht, dass sie sollte alles übersetzen, alles, einfach die verantwortliche Frau für die ganze Familie sein. Auch kommen auf die Mutter, die kleinere Mädchen, die kleinere Schwester und sie wollte kämpfen, weil das war die sollten, dass die Camp irgendwie wechseln. Das konnte diese Flüchtlingsheim, die sollten wechseln. Die haben überall sich gemeldet und ich habe auch so viel versucht und so und so und so. Leider am Ende, das hat persönlich mit ein paar Männern das aufgelöst, dass die können sich die übersiedeln von diesem Camp, dass die haben die mit so gleiche Kontakt, dass die Familie, dass die Männer, dass die haben belastet mit. So deswegen meine ich, von die zuerst die Information war nicht so klar, weil ich weiß, da gibt's viele Plätze für diese Thema besonderes. Und wenn ich bin hier gekommen, eigentlich ich war überrascht, dass so viel Unterstützung gibt. Diese Telefonnummer mit Chat irgendwo, welche Zeit der Tag, aber die Frauen, die sind schon ein Jahr da, aber die Information war nicht so da, nicht so verfügbar, dass vielleicht das nochmal wegen der Sprache, aber die wussten nicht, wo sie sollen sich verbinden wegen dieser Probleme.
Das
Problem der sexuellen Gewalt.
Genau. Okay. Und mit jemandem, dass die haben geredet, auch vor diese Verantwortung in diese Kerm und so, alle überall, die haben die geraten, einfach, es war nur einmal, lass das bleiben, bitte, bitte mach das keine Lehre mehr und so, das geht nicht und wechselt und wir reden immer alles privat gegangen am Ende, nicht offizielle Unterstützung.
Ines, ist dieses Thema ein Tabu in der Integrationspolitik, also diese sexuelle Gewalterfahrung von geflüchteten Frauen hier auch in Österreich? Wird es tabuisiert?
Ich denke, nicht nur im Integrationsbereich und in der Politik, sondern prinzipiell bei uns in der Gesellschaft ist es ein Tabuthema oder wo nur in bestimmten Räumen und bestimmten gesellschaftlichen Strukturen darüber geredet werden kann. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz ausholen, bevor ich dann auf das komme, was Judith vorher schon gesagt hat, also Frauen prinzipiell, es gibt nicht die eine Frau, es gibt nicht die eine geflüchtete Frau und Frauen mit Fluchterfahrung aus unterschiedlichen Ländern haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliches Wissen, auch je nachdem, aus welchem Herkunftsland sie kommen. Und es ist die Aufgabe der Integrationspolitik, aber auch der Frauenpolitik, auf diese Bedürfnisse einzugehen und da strukturell was zu schaffen. Weil was es nicht sein darf, ist, dass es am Individuum, an einer Person hängen bleibt oder kenne ich jemanden, also wieder ein anderes Individuum, das in einem Verein ist oder in einer Frauenberatungsstelle oder sonst irgendwo vernetzt ist und mir weitergeben kann und mir weiterhelfen kann, sondern wir müssen strukturell das schaffen. Und das, was hilft, ist, wenn es finanzielle Mittel gibt, wenn es budgetäre Mittel gibt, dass weder Frauenberatungsstellen noch Gewaltschutzzentren noch andere Präventionsmaßnahmen, Projekte jedes Jahr ums Geld bangen müssen oder um ihr Personal bangen müssen. Wir müssen auch mehr Geld und Ressourcen in Männerberatung reinstecken. Es darf nicht nur bei den Frauen und Frauenberatungsstellen hängen bleiben. Und da bin ich froh, dass wir zumindest auf Bundesebene hier bei den Kolleginnen, sowohl bei den Grünen als auch bei den Roten, wenn ich jetzt die Frauensprecherinnen anschaue, Kämpferinnen und Vorreiterinnen haben, die sich dafür einsetzen und dass es genügend Budget gibt, weil wenn ich mir Oberösterreich anschaue, sind wir da halt nur sehr weit weg. Und es ist halt sehr schwierig, wenn man es dann auch immer nur als, naja, das ist jetzt ein Frauenthema, naja, jetzt ist es vielleicht ein Integrationsthema, es könnte aber sein, dass es doch dann ein gesundheits- oder gesellschaftspolitisches Thema ist. Im Prinzip sind alle Bereiche, die wir ansprechen, werden von einer Partei besetzt mit Landesrätinnen und Landesräten, nämlich der ÖVP, und die spielen sich gegenseitig den budgetären Ball zu und eigentlich spielen sie Menschen einander zu und betroffene Frauen und betroffene Menschen werden zu Spielbällen und müssen sie das dann ausmachen. Genau das ist das Problem, dass wir dann wieder das Individuelle haben statt die Struktur. Was gut ist und wo Vereine und eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen und migrantische Vereine vor allem eine Lücke füllen, wo es der Staat und das Bundesland Oberösterreich nicht schafft, sind die Vereine. Das ist der iranische Verein, der syrische, der kurdische, der afghanische, der bosnische. Wir haben von fast allen Bevölkerungsgruppen und Herkunftsländern in Oberösterreich Vereine, die genau das schaffen, nämlich eine Vermittlungsstelle sein und Wissen weitergeben und zumindest so die Frauen unterstützen. Aber es fehlt noch viel mehr und das darf nicht an einzelnen Personen hängen bleiben.
Vielleicht nochmal würde ich gerne das aufgreifen, was du ja geschildert hast, was die Ayan geschildert hat. Also einerseits eben von Frauen, die die Sorge haben, sich hierher zu setzen aus verschiedensten Gründen, weil sie verständlicherweise Angst haben, dass sie einfach dadurch Probleme bekommen, was ihren Status betrifft. Das ist natürlich absolut, also wahrscheinlich auch, also ein berechtigter Grund, aber auch, weil sie das Gefühl haben, der Resignation, es bringt nichts, sie sind ein Schaufenster und sie wissen dann auch nicht, was diese ganz intimen und persönlichen Erfahrungen, die sie ja erzählen und die auch, es zeigt ja auch etwas, also es ist ja auch toll, wenn Leute das machen, aber das will vielleicht auch nicht jeder und gibt es auch in vielen anderen Bereichen Frauen, die auch nicht schreckliche Erfahrungen machen, aber das auch nicht immer teilen wollen. Also das haben wir gerade gehört und gleichzeitig dieses Gefühl zu sagen, ich mache lieber, also mir wird signalisiert von der Gesellschaft, breit jetzt mal gefasst, mach lieber nicht so viel Lärm, sei lieber leise.
Dieses sei leise und mach nicht so viel Lärm ist, glaube ich, auch was nicht nur die Migrantinnen betrifft, sondern was von Frauen auch in unserer Gesellschaft gerne verlangt worden ist, wo wir schon gewisse Fortschritte erzielt haben, aber auch noch nicht dort sind, wo wir hin müssen. Ich verstehe Frauen, die wirklich Angst davor haben, zum Beispiel über sexuelle Gewalterfahrungen auf einem Podium zu sprechen. Also das verstehe ich voll und ganz. Schade ist es, wenn so dieser Verdacht aufkommt, man wird da am Podium möglicherweise nur benutzt oder es hat eigentlich keinen Zweck und keine nachhaltige Wirkung. Das ist ein Bild, das ich nicht ganz teile, weil wir durch solche Diskussionen durchaus etwas auslösen können. Also davon bin ich ganz fest überzeugt und darum freut es mich auch, dass die Ayan und die Ruha heute hier sind und den Mut haben, mit uns zu sprechen. Und ja, es ist ein weiter Weg für uns Frauen insgesamt in der Gesellschaft und für die migrantischen Frauen erst recht noch. Ich habe mir jetzt zuerst das Zitat von der Frau Scheibelberger noch ein bisschen mitgeschrieben, dass sie die Frauen so gut als möglich zu begleiten und zu unterstützen versuchen. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Möglich wäre mehr. Also da bin
konkret.
Ich mir ganz, ganz sicher. Ja,
vielleicht einfach mal konkret werden.
Da geht's wirklich nur ums Wollen. Ja, wenn ich die finanziellen Ressourcen vorsehe, dass es in Oberösterreich eine Kinderbetreuung gibt, die diesen Namen auch tatsächlich verdient, wenn es in Oberösterreich Beratungsstellen für die Frauen gäbe, die nicht jedes Jahr darum bangen müssen, ob sie es finanziell überleben oder nicht, dann würde die Situation auch für die migrantischen Frauen in diesem Land besser ausschauen.
Also das eine, was ich wichtig finde zu sagen, dass mit dem nicht leise sein und sich laut sein trauen. Ich habe jetzt wieder nur den Blick aus der Forschung, den ich einbringen kann, aber ich glaube, deshalb sitze ich ja da, deshalb traue ich mir das. Was wir schon sehen, und das ist eine Erfahrung, die sich in ganz unterschiedlichen Flucht- und Migrationskontexten immer und immer wieder abzeichnet, es ist sehr selten die erste Generation von Geflüchteten, von Migrantinnen und Migranten, die sich laut sein trauen. Ich möchte fast sagen, die Ressourcen haben, sowohl ökonomisch wie auch bildungstechnisch, wie auch sozusagen das ganze Fundament betreffend, um überhaupt dann in diese Position von Selbstbewusstsein, von Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserfahrung zu kommen, wo man sagt, ich schreie jetzt auf und ich prangere an. Die erste Generation gerade von Geflüchteten ist häufig auch im Aufnahmeland, auch im vermeintlich sicheren Aufnahmeland, mit wenig mehr als dem nackten Überleben beschäftigt. 90% aller geflüchteten Frauen in Österreich leben in armutsgefährdenden Haushalten. Und das nimmt einmal sehr, sehr viel Energie weg, die man nicht für andere Dinge dann mehr hat, beziehungsweise erklärt dann auch, warum man vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen duckt, aber vielleicht nicht auffallen will. Ja? Und diese Assimilationserfahrungen, also nicht nur sich zu integrieren und teilzuhaben, sondern wirklich sich massiv anzupassen an das Aufnahmeland, dahingehend, dass auch das eigene aus dem Herkunftsland zurückgestellt wird, das kennt man auch vor allem aus der ersten Generation von geflüchteten Migrantinnen und Migranten. Und gerade auf dem Rücken von Frauen kommt da sehr vieles zusammen. Wir sprechen da auch von widersprüchlichen Erwartungshaltungen, so eine Art Projektionsfläche. Vielleicht war auch das ein bisschen gemeint. Ich will nicht eine bloße Projektionsfläche sein. Ich möchte keine Worte in den Mund legen, aber so ist es bei mir angekommen. Nämlich von allen Seiten eigentlich. Aus dem Herkunftsland wissen wir, es ist dann vor allem die Frau, von der häufig erwartet wird, die Traditionen weiterzutragen, auch die Sprache weiterzugeben, eben an die Kinder, die nächste Generation dafür zu sorgen, dass die Herkunftskultur nicht vergessen wird. Ob das jetzt Kulinarik ist, ob das Riten und Gebräuche sind, ob das Religion ist, was auch immer, das fällt der Frau zu als Aufgabe sehr, sehr häufig, aber gleichzeitig auch viel, ich möchte sagen fast Erwartungsdruck seitens der Mehrheitsgesellschaft, plakativ formuliert, da kommt jetzt diese arme, geschundene, geflüchtete Frau und die ist jetzt im aufgeklärten Westen und reißt sich bitte gleich das Kopftuch vom Schädel und nimmt alle Freiheiten, die sich ihr anbieten, wahr. Ja, also so ist ein bisschen die überzogene Erwartungshaltung, die sich dann auch nicht unmittelbar so erfüllen lässt. Ja. Und das trifft Frauen viel, viel stärker als Männer. Männer eigentlich, weil auch da häufig diese Lücke einfach eine viel, viel größere ist. Was wir aber auch wissen, und ich kann jetzt wieder nur aus der Forschung sprechen, ist, dass die zweite, dritte Generation, gerade wenn ihr ein Bildungsaufstieg und auch ein sozialer Aufstieg, ein gutes Ankommen gelingt, nicht ohne Widrigkeiten leider, wie wir immer wieder hören, dass die Generation schon eine ist, die sich dann auch einfordern traut. Und ich glaube, das sehen wir ja auch hier ganz deutlich, Ruhe, die sich auch anprangern traut, möchte ich sagen. Und ich meine es jetzt überhaupt nicht negativ, sondern im positiven Sinne sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, aber ich muss sagen, das soll keine normale und keine alltägliche Erfahrung sein. Und ich möchte nicht, dass es den Mädchen und jungen Frauen nach mir genauso geht. Und das, glaube ich, da sind wir schon gerade auch in diesen klassischen Migrationsgesellschaften Deutschland, Österreich und so weiter, wo ein zunehmender Anteil der Bevölkerung Migrationsbiografie hat, kommen wir schon an den Punkt, wo es jetzt eine junge, heranwachsende Generation gibt, gerade auch von Frauen mit Migrationsfluchtbiografie, die sich einfordern trauen, die laut werden, ja, die das auch auf sich nehmen, zu sagen, gut, da kommt dann Gegenwind, aber ich kann aus meiner Geschichte berichten und ich bin nicht gewillt, diesen Status quo, wie es gesagt wurde, so zu akzeptieren. Und ich glaube, da schließt sich auch die Brücke. Ich möchte noch einen Punkt sagen zur sexuellen Gewalt beziehungsweise generell Gewalt gegen Frauen. Auch da ganz, ganz wichtig, der strukturelle Aspekt. Ja. Also ich habe vorher gesagt, 90% aller geflüchteten Frauen leben in armutsgefährdenden Haushalten. Was bedeutet das de facto? Sollten diese Frauen oder sollte ein Teil von ihnen in einer Gewaltbeziehung leben, wird das sehr, sehr schwierig, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, weil sie häufig im Aufnahmeland auch kein soziales Netz haben, das sie auffangt, auch sonst kein Netz. Und das macht es umso schwieriger. Und ich glaube, auch das muss man sehen, dieses Fundament, auch wirklich die Absicherung, Sicherheit auf rechtlicher Ebene, aber auch Sicherheit in ökonomischer Hinsicht, ist einfach ganz wesentlich zu schaffen. Da komme ich wieder zu anderen Themen, wie geflüchtete Frauen sind wesentlich häufiger als Männer von Angststörungen, Depressionen, von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen. Das ist auch eine Frage der Sicherheit, dass ich da mal hinschauen muss und sich dann zum Beispiel erklärt, warum, ich weiß nicht, eine Frau in einem Deutschkurs nach dem nächsten drinnen sitzt, zwar alles versteht, aber durch jede Prüfung fällt, das kann schon mitunter auch mit psychischen Belastungen zusammenhängen. Deshalb braucht es ganz besonders bei Frauen und bei geflüchteten Frauen einen ganz ganzheitlichen Zugang, wo ich nicht sagen kann, ich schaue mir jetzt nur streng genommen an, Erwerbsaufnahme, ja oder nein, das ist für mich der harte Indikator. Hast du es geschafft, dann bist du integriert und wenn nicht, dann nicht, sondern ganzheitlich. Und da kommen Themen rein wie Gesundheit, sexuelle Unversehrtheit, Wohnen, Bildung und so weiter und so fort. Auch natürlich die religiöse Identität, die idealerweise nicht im Widerspruch stehen muss zur beruflichen Identität oder zur schulischen Identität. Und das ist es aber häufig, diese sehr, sehr schwierige Entscheidung, vor die auch viele geflüchtete Frauen gestellt werden, wo, glaube ich, noch einmal dazu kommt, jetzt habe ich schon kaum einen Halt mehr in meinem Leben irgendwo und jetzt wird mir noch abgesprochen, in meiner religiösen Identität diesen Halt zu finden, der überall anders eh verloren gegangen ist. Und das sind ganz, ganz viele Facetten, wie man jetzt sieht. Deshalb braucht es, finde ich, einen ganzheitlichen Zugang, einen Zugang, der Sicherheit in allen Dimensionen in den Fokus stellt und der auch gewährleistet, dass, und das hat Ines auch schon sehr gut ausgeführt, dass es wirklich zielgruppengerichtete Unterstützung ist. Also wir haben auch eine ganz andere Gruppe, eine große Gruppe von geflüchteten Frauen, Ukrainerinnen, die andere Erfahrungen haben, andere Hintergründe und häufig etwas andere Bedarfslagen als eine geflüchtete Frau aus Afghanistan. Beginnt schon damit, dass die Frau aus Afghanistan wahrscheinlich gar keinen Bildungszugang erhalten hat. Genau deshalb oder unter anderem deshalb ist sie geflüchtet und Ukrainerinnen häufig Akademikerinnen sind. Da Integrationsmaßnahmen nach dem Schema One Size Fits All, ja, alle bekommen das Gleiche, das wird nicht zum gewünschten Erfolg führen, weder bei der Ukrainerin noch bei der Afghanin. Also ich plädiere schon auch auf ein möglichst zielgruppengerichtetes Angebot und darauf zu schauen, was sind individuelle Bedarfslagen, aber auch was sind individuelle Ressourcen, die jede einzelne Frau einbringen kann.
Ich blicke jetzt mal zur Ruhe. Findest du dich jetzt darin wieder, gerade das, was Judith angesprochen hat, was den ganzheitlichen Ansatz betrifft?
Ja, kurz sagen, ja, schon. Und zwar, weil sie hat ein paar Punkte erwähnt, wegen Akademikerinnen und wegen der Arbeit und wegen dem, also dass so viele Frauen, speziell Frauen, in Haushalten leben, die wirklich an Armutsgrenze leben gerade. Wenn ich mir von der arabischen Seite sprechen darf. Und zwar haben wir sehr viele gebildete Frauen. Und mit gebildet meine ich Minimum Matura-Abschluss. Und wenn sie nach Österreich kommen, eben nicht freiwillig ihr Haus verlassen, ihre Familie verlassen, es gibt ein paar Frauen, die ihre Kinder verlassen, um nach Österreich zu kommen, um dann sie nach, ich sag mal, sicherer herholen zu können. Und dann nach 1-2 Jahren der Sprache mächtig sind. Und dann wollen sie nach einer Arbeit suchen gehen, dann gehen sie zu einer gewissen Stelle in Österreich. Und das Erste, was ihnen angeboten wird, ist zu reinigen. Ich habe nichts gegen Reinigungsfrauen, ganz im Gegenteil. Und ich respektiere sie mehr als sie haben meinen vollsten Respekt. Aber wenn ich, sage ich mal, jahrelang, und in Syrien ist, oder halt in arabischen Ländern, ist Studium anders als in Österreich. Da hat man nicht nur 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master. Da hat man Minimum 5 Jahre Bachelor und Minimum 4 Jahre Master. Und nach diesen ganzen Jahren, die man studiert und gearbeitet hat, nach Österreich zu kommen, unfreiwillig, wiederhole ich nochmal, alles, was man halt gemacht hat, quasi einfach vom Bord gelassen. Das kann man vergessen, kann man wegschmeißen, geht nicht. Und dann, was die Ines auch vorhin gesagt hat, wegen Förderungen, wir sind ein Verein, es kommen sehr viele Frauen zu uns, die leiden müssen, damit sie eine gescheite Ausbildung machen dürfen, damit sie einen gescheiten Job finden dürfen. Mit dürfen steht sehr groß, weil meistens Respekt fehlt, und ich wiederhole das Wort Respekt, von den Arbeitgebern und sagen, nein, ich stelle dich bei mir nicht an. Oder ich habe mal von einer Freundin gehört, die hat mal im Kindergarten gearbeitet. Die arbeitet jetzt im Kindergarten, hat, ich glaube, 3,5 Jahre die Ausbildung gemacht für die Kindergartenhelferin. Und eine Mutter, keine Lehrerin, hat zur Direktorin gesagt damals, so, ich will nicht, dass mein Kind in dieser Gruppe ist, weil so eine dabei ist. Mit so einer hat sie die Frau. Und es liegt leider in den Händen von sehr vielen Politikern, die eingreifen müssen, diese Frauen ihre Arbeitssuche zu erleichtern. Wenn ich sage, ich habe einen akademischen Abschluss, einen Bachelor, einen Master, einen Doktor sogar in meiner Heimat gemacht und ich habe leider meine Heimat verlassen müssen. Und ich komme her und will meine Kinder ernähren, weil die Mindesthilfe, sage ich mal, nicht reicht. Und wenn eine im Haushalt arbeitet, in dem halt der Mann ebenso, wenn nur eine arbeitet, reicht es nun mal nicht. Man sieht gerade, wie sehr die Preise steigen. Und wenn eine arbeitet, reicht es nicht, es reicht gerade mal für die Fixkosten. Wenn die Kinder irgendwas in der Schule brauchen, wird es knapp. Wenn die Kinder irgendwann mal, wenn kleine Kinder sind und irgendwas Neues brauchen, es wird sehr knapp. Und dann heißt es, die Mütter arbeitet nicht. Ich würde ja gern arbeiten, ich will ja arbeiten, aber es geht ja gar nicht, ich darf ja nicht. Mir werden Steine in den Weg gelegt. Und es sollte mir eigentlich komplett egal sein, wie die Frau aussieht, wenn ich weiß, sie ist qualifiziert dafür, wenn ich weiß, sie hat die Kraft, die Qualifikation, das Wissen, eine bestimmte Sache zu machen, dann lass sie halt machen. Es könnte dir doch komplett egal sein, was sie anhat oder was sie nicht anhat. Der Sinn dahinter, eine Frau nicht arbeiten zu lassen, aufgrund das, was sie anhat, ist für viele eine, ich kann nichts anderes sagen, es ist ein Stein, den man den Frauen nimmt und sagt, ja, aber ihr arbeitet nicht. Lass mich doch arbeiten, dann werde ich arbeiten.
Es ist ja auch ein Stein, den sich die österreichische Gesellschaft oder auch vor allem hier in Oberösterreich selbst in den Weg legt, gerade weil, Stichwort Fachkräftemangel, gerade was, ich meine, heute in Wien streiken, alle Freizeitpädagogen, die ganze Kindergartenpädagogen etc. Also es ist ein riesiger Bedarf da. Ist das ein Hebel einfach, der etwas vielleicht zum Positiven bewirken wird?
Man könnte es hoffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Also nachdem wir eben wirklich vorhin schon von diesem immanenten Rassismus in unserer Gesellschaft gesprochen haben, möglicherweise ist der Fachkräftemangel jetzt so ein Zugang, dass man dann auch akzeptiert, dass eben Frauen arbeiten gehen, die ein Kopftuch tragen. Schön wär's. Allein mir fehlt noch ein bisschen der Glaube.
Was dann aber auch vielleicht dazu, ich kenne nur sozusagen als Beispiel auch eben aus dem Kindergartenbereich eine Frau aus Wien, die Kopftuch trägt, die nach Niederösterreich gezogen ist, dort eben solche starken rassistischen Erfahrungen von den Eltern der Kinder gemacht hat, dass sie dann aber gesagt hat, nein, ich ziehe wieder zurück nach Wien. Ja? Was dann halt auch für den sozusagen Arbeitskräftemangel zeigt, ja, sie halten es auch nicht, wenn sie dann sozusagen vielleicht auch schon zweite oder dritte Generation sind, ja, dann lassen sie sich auch nicht mehr alles gefallen, ja, und gehen dann eben auch weg.
Also ich möchte ein bisschen noch, ich bin da auch sehr ambivalent, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht die im immer stärker werdenden Fachkräftemangel und in der erst sich zu beginnend, also in dieser beginnenden demografischen Krise wirklich den großen Hebel sehen. Ja, ich glaube, da braucht's mehr und man kann trotz allem, und das sehen wir jetzt deutlich auf der Diskursebene, auseinanderdividieren. Ne? Dann gibt's halt irgendwie plötzlich die gut ausgebildeten Migranten, die wir wollen und von ganz weit weg anwerben und gleichzeitig hätten wir viele da, die wir aber nicht wollen und so. Also da kann man auch sehr gut die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen oder wie das heißt. Also ich glaube, da gibt's noch viele so Ausgrenzungs- und Konfliktlinien. Dennoch, und ich greife da jetzt zurück auf eine uralte Theorie aus den Sozialwissenschaften, nämlich die Kontakttheorie, die sich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten schon bewahrheitet und wo ich gerade auch im Arbeitsalltag wahrnehme, dass das schon auch ein guter Ort sein kann, um Vorurteile und Ressentiments abzubauen. Auch gegenüber einer Frau, die sagt, ich möchte das Kopftuch tragen. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrungswelt schildern, dass immer wieder, also es sind nicht immer alle Podien mit einem so positiv und offen gestimmten Publikum. Es gibt manchmal noch ein bisschen mehr Konfrontation. Und da ist sehr, sehr häufig tatsächlich auch Menschen, die jetzt vielleicht selber, weiß nicht, rechts der Mitte wählen würden und sagen, wir brauchen nicht mehr Ausländer und so weiter. Das sind einmal alle Ausländer, alle Flüchtlinge schlecht, außer der Ahmed oder die Sarah, die bei uns in der Firma arbeiten, weil die kenne ich. Ja. Also da habe ich ein Gesicht vor mir, da kenne ich die Person, da sehe ich dann nicht die Gruppe im Hintergrund, ich weiß nicht, die Flüchtlinge, die Muslime, irgendwas, da sehe ich eben die Sarah, den Ahmed, da sehe ich den Menschen. Ja. Das Antlitz des anderen, hat der französische Philosoph Emmanuel Levinas immer gesagt, und das ist es im Grunde auch. Und das, diese Räume zu schaffen, Kontakt und Austausch, ist halt schwierig, wenn ich so durch die Welt gehe, dass ich eigentlich mit denen eh nichts zu tun habe. Und dann gibt's aber zum Glück doch noch Orte, und das wären eigentlich die Schulen, und deshalb ist es ja eine besonders tragische Erfahrung, finde ich, dass man dort eben Ausgrenzung erfährt, weil dort wäre der Ort, wo man diese Zugehörigkeit fördern kann, wo man den Austausch zulassen kann, mitunter vielleicht auch schwierige Themen besprechen kann. Und das andere für Erwachsene natürlich ganz stark auch am Arbeitsplatz, wo wirklich das Schöne ja auch sein kann, nicht nur, dass man sich näher kennt, sich austauschen kann, man kann gemeinsam an etwas arbeiten, auf ein Ziel hinarbeiten, in einem Projekt oder wie auch immer. Auch da gibt es sehr viele Studien, die zeigen, genau dann schaffe ich eben auch sowas wie Zugehörigkeit in einem Team, in der Kollegenschaft. Also das wäre eine gewisse Chance, ich sage mal eine Tür, die sich auftut, man müsste halt auch durchgehen durch die Tür. Ich kenne leider auch sehr viele Geschichten von, ja, sogar promovierten geflüchteten Frauen, die hier als Reinigungskraft arbeiten, und da ist es nicht unbedingt nur deshalb so, weil der Anerkennungsweg so lange dauert, also die offizielle Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Das betrifft leider auch viele Berufe, für die eine offizielle Anerkennung gar nicht notwendig wäre. Also jetzt nicht der reglementierte Gesundheitsbereich, sondern ich weiß nicht, im IT-Bereich oder so. Und wo es dann aber Vorbehalte seitens der Arbeitgebenden gibt, ja, zu sagen, weiß ich nicht, ja, entweder ist es vielleicht das Aussehen oder ich weiß nicht, wie ich einen Abschluss einer Universität in Syrien einordnen soll. Naja, also das gibt es auch. Und das, glaube ich, ist auch etwas, wo man gesamtgesellschaftlich darauf hinwirken muss, dass diese Vorbehalte abgebaut werden. Manchmal ist es auch einfach Unwissenheit, Unsicherheit, was den Aufenthaltsstatus oder Ähnliches betrifft. Und wir haben jetzt von der Wesmantel Eigenwerken und wir haben von der WU eine neue Broschüre herausgegeben mit dem Titel Refugee Talents. Ist bewusst ein bisschen so sehr hochtrabend formuliert, aber genau darum geht's, nämlich der Mehrwert von geflüchteten Mitarbeiterinnen für Unternehmen, wo sich zum Beispiel zeigt, gerade geflüchtete Frauen, das wird auch sehr selten erwähnt und da gibt es aber viele Studien, die das zeigen, es haben nicht nur den Multiplikatoren-Effekt, ja, dass sie nämlich Bildung und Integrationsmöglichkeiten, die sie erhalten, ganz, ganz stark an die Kinder, an die gesamte Community weitergeben, also Investition in Frauen bringt die doppelte Rendite, kann man sagen, sondern auch geflüchtete Frauen sind besonders loyal ihren Arbeitgebern gegenüber. Und das ist in Zeiten wie diesen, wo es auch eine hohe Fluktuation gibt, wo man Arbeitskräfte im Betrieb halten will, wenn man die eingeschult hat, glaube ich, ein Asset. Ja? Hohe Stressresistenz, Resilienz, das ist natürlich auch ambivalent. Ich sage immer, wer das Mittelmeer im Schlauchboot überquert hat, der wird schon stressresistent sein. Ja? Also es ist schwierig natürlich, aber das ist es im Grunde. Und das sind alles, das ist ein Mehrwert, den geflüchtete Mitarbeitende in ein Unternehmen einbringen können, wie gesagt, auch in vielen Studien nachgewiesen. Und die Diskussion führen wir aber gar nicht, kommt mir vor. Wir blicken sehr viel auf, was sind die Defizite, kein perfektes Deutsch, Kopftuch, wie auch immer, aber sehr wenig auf die Ressourcen, die Menschen mit Fluchtgeschichte einbringen. Ich möchte noch ein konkretes Beispiel nennen zum Abschluss. Mir hat eine Pflegemanagerin erzählt, dass es so Weiterbildungsworkshops gibt mit Mitarbeitern, da haben manche Fluchthintergrund, manche nicht Fluchthintergrund, und wenn man ins Pflegeheim umzieht, am Ende seines Lebens quasi, dann kann man nicht alle Dinge, die man zu Hause hatte, mitnehmen. Da muss man sich, und das ist eine Übung, die man macht mit Mitarbeitenden, damit sie sich hineinversetzen in die zu Pflegenden, zuerst auf 15 persönliche Dinge reduzieren und dann auf 5. Das ist eine sehr schwierige Übung. Und im Rahmen dieser Übung hat aber eine Mitarbeiterin mit Fluchthintergrund gesagt, ja, ich musste das auch tun. Weil ich musste Hals über Kopf flüchten. Ich konnte nicht einmal 5 Dinge mitnehmen. Ihr könnt's von mir lernen, wie das geht. Und das ist, glaube ich, das sind die Geschichten, die man hören müsste. Weil da geht's nicht, die hat ein Defizit, sondern die kann uns etwas beibringen durch ihre Erfahrung und durch die Art und Weise, wie sie es geschafft hat, hier jetzt vor uns zu stehen und hier angekommen zu sein.
Ja, vielen Dank. Also ich finde, das ist eigentlich gerade jetzt auch sozusagen zum Abschluss, würde ich jetzt mal sagen, dieser Podiumsrunde, dieser Blick auf die Ressourcen, das sieht man gerade bei dem Beispiel. Ich meine, das, was wir alle wissen im großen Migrationsbereich, ist immer noch nicht die Mehrsprachigkeit, die die meisten mitbringen, als Ressource angesehen wird, von den meisten Kindern das irgendwie immer noch begreifen, aber mein Bosnisch, mein Arabisch etc., das ist ja überhaupt nichts, was ich mitbringe. Und genau diese Sachen, glaube ich, viel stärker zu kommunizieren und halt eben auch diese ganzen Sachen sichtbar, selbstbestimmt zu machen und dadurch zu empowern und auch eben, glaube ich, was auch wichtig ist, was du gesagt hast, dass man dann eben nicht so resigniert und dann sozusagen, wenn man eh nicht dazugehört, dann will ich auch gar nicht dazugehören und dann auch selber zumacht und dann lieber in seiner Bubble bleibt, weil das weiß ich natürlich auch von meiner Zeit bei Biber. Natürlich sind die mit Migrations-Background, die all diese Erfahrungen machen, die anderen Mitschüler und Mitschülerinnen nicht machen, lieber mit jenen zusammen, mit denen sie diese Erfahrungen teilen können. Und dadurch entsteht natürlich einerseits auch sowas wie, ach Gott sei Dank bin ich nicht allein, aber es entsteht natürlich auch Bestätigung und ja, und Bubble entstehen auch. Und deswegen aber trotzdem nochmal, ich finde es so super, dass wir jetzt auf die Ressourcen geschaut haben und jetzt würde ich gerne eröffnen auf die Ressourcen, die Sie mitbringen und möchte Sie herzlich einladen zur großen Runde und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Bitte.
Hallo an alle, schön, dass ich da sein darf, schön, dass ihr da seid. Ich finde etwas, sagen wir es mal so, wenn es nicht auf diesem Weg gelingt, dieses Thema Integration und Migration, Frauen auf ein Niveau zu bringen, wo man sagen kann, es gibt irgendwann eine Gleichberechtigung. Ich versuche es dann immer auch über den wirtschaftlichen Aspekt. Die ganzen geflüchteten Menschen, es ist nicht nur Frauen, sondern überhaupt, sind eigentlich auch ein riesen, was wir vorher gesagt haben, ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor, aber nicht nur im Sinn von nur Arbeitskräften, sondern auch im Sinn von Konsumenten. Also das heißt, gewisse Sachen, gewisse Bewegungen sehen wir ja. Also wir sehen ja, dass ganz viele Barbershops aufgehen. Wir sehen, dass Geschäfte aufgehen, die Rumäninnen und Rumänen betreiben. Wir sehen viele türkische Geschäfte und solche Sachen. Und eigentlich ist ja der, sagen wir jetzt mal, die typische weiße Cis-Frau und der typische weiße Cis-Mann komplett, auf Österreich gesagt, deppert, wenn er das nicht begreift, ja. Und was ich auch nicht begreife, ist, warum, dass man das nicht als Bereicherung ansehen kann. Also ist doch wunderbar, wenn wir so junge Leute in der Gesellschaft haben, die sich einbringen, die Eigeninitiative zeigen und die sich bemühen und was weiß ich auch immer. Und da möchte ich zu einem anderen Aspekt noch kommen, weil das Ziel ist ja schlussendlich, dass wir irgendwann eine Lösung finden. Also wie unterstützen wir geflüchtete Frauen, geflüchtete junge Frauen zum Beispiel? Wenn wir darauf warten, bis die Politik wirklich so weit ist, also ich meine, es sind ja leider nicht alle Politikerinnen so wie ihr, ja, können wir brausen gehen. Also deswegen brauchen wir diese Initiativen und deswegen würde ich jetzt eher dafür plädieren, für die nächsten Jahre, dass man sagt, man schaut, dass man einfach so viele Initiativen wie deine zum Beispiel und so viele Vereine wie möglich unterstützt, weil ich glaube, da ist natürlich auch die Hemmschwelle ein bisschen kleiner, dass wirklich Leute dorthin gehen, weil sie wissen, die kommt aus meiner Religion oder die hat ein ähnliches Setting, Mindsetting wie ich. Und deswegen denke ich, je mehr solche Vereine wir haben, auch wenn ich das absolut furchtbar finde, dass das als Initiative von Privaten sein muss, aber ich glaube, das ist momentan der einfachste Zugang dazu, wie wir da irgendwas bewegen können. Wenn wir natürlich dann noch Politikerinnen und Politiker haben im Hintergrund, die das Ganze unterstützen, dann ist es noch besser, weil der größte Hebel ist natürlich in der Politik. Ja. Nur erfahren wir ja, dass wenn die Politik der Gesellschaft was aufdrückt, was sie nicht unbedingt will, dass das ja dann auch nicht so einfach ist. Ne?
Ayan, wolltest du darauf reagieren?
Resultat vor dieser Nicht-Integration. Alle, was ich kenne, diese vier, sie sind Ingenieur oder so, und am Ende jetzt öffnen ein Restaurant, das machen ein Café oder so, und die haben immer gedacht, ich habe so viele Wissen da, aber es ist einfacher, das mache ich Café und ich arbeite nicht mit jemandem anderen, weil als so wieder arbeiten, so, dass es bringt andere Probleme. Und so weiter. Und ich denke nicht, das ist die Lösung für dieses Problem. Die haben alle konnten reflektieren, dass brauchen wir eine expectation. Erwartung. Exception. Das braucht man, ich denke, unbedingt. Das heißt, dass jede Firma, jede Arbeitgeber, das muss schauen, dass mindestens halbes von diesen Arbeitskräften sind Frauen. Oder wenn eine Veranstaltung, eine Kulturveranstaltung, die Frauen, die Künstlerinnen auch, die Hälfte mindestens dabei sein. Und ich denke, das ist was fehlt in Politik, das braucht man irgendwie so eine, dass wir sollen auch irgendwie bei diesen Gesetzen irgendwie inkludiert sein. Jede Firma, Arbeitgeber, auch diese positive Ansicht haben, dass bei unserer Firma, das kann nicht nur die österreichische sein, muss ich Person mit Flüchtlinge oder Immigration Hintergrund da sein, muss eine LGBTQ, ganz anders, meine ich, die noch fehlen, ich denke. Und wir können adressieren bis, ich weiß nicht, bis nächstes Jahr die kulturellen Probleme dazu. Aber ich denke manchmal, ich habe viele Bekannte, viele sind rassistisch, aber die lieben nicht mich. Und dann die sagen, aber Ayan, du bist anders. Ich denke, nein, ich bin nicht anders. Du kennst mich nur, du denkst, ich bin anders, ich bin wie andere. Und das nur wegen, dass der Kontakt ist da. Und warum ist Kontakt da? Meine ich, das Kontakt muss man irgendwie manchmal da pushen, dass du musst das machen, das gibt das geschützte Platz für uns, das für die, wir sind da. Deswegen, das ist das Platz und dann das kommt weiter, dass vielleicht das Wissen, dass es ist nicht nur in diesem Kopftuch, es ist ein Kopf drinnen und das ist, das funktioniert super.
Ja, super. Also das ist sicher nochmal ein wertvoller Hinweis, dass es da Verpflichtungen geben soll. Ich glaube, das wolltest du auch ansprechen für diesen Kontakt, gerade was sozusagen eben jetzt auch die Arbeitswelt.
Ich wollte nur ganz kurz zum Arbeitsmarkt, bevor wir zum anderen Thema kommen, nur ergänzen. Wir haben es halt in Oberösterreich und Österreich schon sehr defizitorientiert. Also es wird immer zuerst geschaut, was kann eine Person nicht, anstatt dass man sich anschaut, welche Skills bringt die Person mit, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten. Und das ist halt gerade bei Menschen mit Fluchterfahrung, mit Migrationserfahrung nochmal stärker und bei Frauen dann eigentlich dreifach. Also das ist eine dreifache Diskriminierung, die sie am Arbeitsmarkt erfahren und Arbeitsplatz. Und
die Nostrifizierung und Nostrifikation ist, glaube ich, von der Judith schon angesprochen worden. Es gibt so viele Menschen, die Jahrzehnte da arbeiten, die in unterschiedlichen Berufen tätig sind, die eigentlich Pädagoginnen wären oder Ärztinnen und dann irgendwo im Lager arbeiten oder reinigen oder an der Kasse stehen. Und das sind jetzt alles gute und vollwertige Jobs, die sie erfüllen, aber sie sind halt überqualifiziert dafür. Und das ist ja nicht nur, dass sie dequalifiziert arbeiten und somit es für sie und für ihre Familie und quasi für die nächste Generation schwieriger ist, aufzusteigen. Als Gesellschaft verlieren wir ja auch was. Und im Endeffekt haben wir dann Frauen, die in der Altersarmut landen. Und für geflüchtete Frauen ist es nur mal schwieriger. Und was halt da wichtig wäre, ist, dass wir einen anderen Zugang haben. Wie bewerten wir quasi die Skills? Gehen wir es doch mal an mit, was können die Personen, was bringen sie mit? Und für Frauen wäre es halt auch wichtig, diesen Aspekt Kinderbetreuung mitzudenken. Gerade für geflüchtete Frauen, was angesprochen worden ist, die halt nicht dieses soziale Netz haben, wie es sonst andere Personen vielleicht haben könnten, aber betrifft prinzipiell alle Frauen. Aber da können wahrscheinlich alle ein Lied davon singen.
Hallo, Magdalena vom Verein Migrare. Zwei Überlegungen oder zwei Fragen. Ines, du hast es kurz angeschnitten. Es ist oft so ein Spielball zwischen Frauenressort und Integrationsressort. Gibt es auch noch Arbeit oder Bildung? Und das Schlimmste, was ich konzipieren kann, ist ein frauenspezifisches Integrationsprojekt oder ein integrationsspezifisches Frauenprojekt, weil da ist man ganz lange der Ping-Pong-Ball und am Schluss gibt's keine Finanzierung. Und da ist die Frage in die Runde an die Wissenschaft, aber auch an die zwei Landtagsabgeordneten. Schaut sich ihr die Frauenstrategie im Integrationsressort an? Also inwiefern darf man gerade, wo wir jetzt nächstes Jahr wieder vor Kürzungen stehen, weil Budgetmittel gleich bleiben, inwiefern wird explizit bei Frauenprojekten eingespart? Kann man sich ja auch akademisch anschauen. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist vielleicht nur so ein Ball, den ich euch zuspiele. Ich habe heute kein einziges Mal den Begriff Sexismus oder antimuslimischen Rassismus gehört und da möchte ich nicht auf I-Punkten herumreiten. Ich habe mir nur die Frage gestellt, tut es uns noch weh, die Dinge so beim Namen zu nennen, weil Rassismus ist heute, das läuft schon, ja. Aber es geht ja genau um die Verbindung von Sexismus und Rassismus und beim Kopftuch natürlich oft um einen antimuslimischen Rassismus und genau, also da einfach die Frage, fällt es uns noch schwer?
Danke. Ich hätte zwei kurze Punkte. Ich würde auch gerne auf die Vereine zurückkommen, die schon erwähnt wurden. Es ist klar, dass NGOs in dem Bereich von Projekt zu Projekt bangen um ihre Finanzierung, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Vereine, die von geflüchteten Frauen geführt werden, geleitet werden, wie viel die leisten und wie viele Lücken die schließen, die strukturell nicht da sind, sei es Kurse, Workshops oder einfach auch nur eben Kontaktaufnahme zur österreichischen Gesellschaft. Und auch da hakt es immer sehr an nachhaltiger Finanzierung. Und das ist ja natürlich auch eine Aufgabe der Politik, aber auch der Strukturen, die es gibt in einem Land. Da scheitert es oft an sehr banalen Sachen wie einem Vereinslokal oder der Finanzierung über das Jahr hinaus, wie kann man weitermachen. Und das ist ein Thema, das uns auch schon jahrelang begleitet bei einer Gruppe, die so schon vulnerabel ist, aber die so viel leistet ehrenamtlich. Und ob es da nicht noch weitere Wege gäbe, das zu verbessern, wäre ein bisschen eine Frage, die mir immer wieder kommt, wenn ich eben so tolle Frauen höre und Projekte, die es gibt. Und das Zweite wäre, noch mal kurz auf das Erlebnis mit den sexuellen Übergriffen während des Asylverfahrens zurückzukommen, vor allem wenn man in Einrichtungen lebt. Ich habe jetzt noch nicht so genau gehört, was könnte man machen, um das zu verbessern, dass da Frauen sich melden können, dass Frauen sich trauen oder dass es Wege gibt, diese Übergriffe bekannt zu machen und sich dagegen auch wehren zu können, woanders hinzukommen, ohne eben Gefahr zu laufen, dass vielleicht irgendwas passiert. Gibt es da noch Lösungsvorschläge sozusagen? Danke.
Hallo. Ich möchte fragen, warum wir laden oder euch laden nicht die Politiker, weil wir haben oft gehört, wir haben keine Beeinfluss und wir können nicht die Situation für die Frauen, besonders die Flüchtlingefrauen, irgendwie ändern. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir die wichtige Person auch bei solchen Sitzungen dabei haben kann. Und zwar, wir reden über Flüchtlingefrauen. Und die Dame hat gesagt, wie können wir die Frauen erreichen? Ich möchte da sagen, ja, durch Freien. Wir arbeiten freiwillig Und wir sind auch selber geflüchtete Frauen. Aber wir arbeiten ehrenamtlich und freiwillig. Aber was macht die Politik mit uns? Ja, sie wissen besser. Und ich glaube, unser Landesrat musste oder sollte ein bisschen überlegen. Die machen die Brücke zwischen den Migranten. Danke. Diese Politik macht die Brücke kaputt. Wir versuchen, dass unsere Leute in die Mitte bringen oder motivieren, besonders unsere Frauen, das mit integrieren und mitmachen und hier sich auf die Beine, eigene Beine stehen. Aber das funktioniert nicht mehr. Danke.
Konkret zur Frage, ob wir uns oder ob ich mir jetzt das Budget anschaue und dieser Spielball zwischen ist es Integrationspolitik oder Frauenpolitik oder dann doch Gesellschaft. Ich glaube, es wird noch länger ein Spielball bleiben. Ich befürchte es, weil ich nicht wirklich einen Sinneswandel bei den zuständigen Landesrätinnen oder dem Landesrat, die nicht gewillt sind, das irgendwie als ressortübergreifend zu sehen. Also das Budget für nächstes Jahr liegt uns noch nicht vor. Wir werden es Mitte November im Landtag haben, einen Finanzausschuss haben und dann auch nochmal debattieren beim Budgetlandtag im Dezember. Ich befürchte allerdings, dass es, wenn ich jetzt das Integrationsressort mir anschaue, das sind knapp 10 Millionen, die letztes Jahr beschlossen worden sind und die zur Verfügung standen. Ich befürchte, dass es gleich bleibt. Was ihr alle wisst, das kommt einer Kürzung gleich. Und dass gleichzeitig auch Sonderprojekte, wo es zum Beispiel um Arbeitsmarktintegration von ukrainischen Geflüchteten geht oder andere Sonderprojekte, hat es auch für andere spezifische Gruppen gegeben, dass das die ersten sind, die eingestellt werden. Und dass ein bisschen, ich sehe die Strategie, das ist jetzt meine Vermutung, dass die großen Vereine, die werden es irgendwie schaffen und die sollen sich erhalten und halt mit Spenden und mit anderen Projekten irgendwie das überbrücken. Und mittlere und kleine Vereine, wenn die nicht in diesen drei Schienen vom Landesrat Hartmannsdorfer Integration ist, Arbeit, Sprache, Respekt, dann salopp gesagt, das hat er mal gesagt, brauche ich keine Yogakurse fördern. Was ungefähr das Schlimmste ist, was ein Integrationslandesrat sagen kann, weil genau das ist das, wo Kontakt, wo Begegnung entsteht. Und wenn ich ein Sprachcafé und einen Yogakurs oder einen Neko sonst was habe, dann habe ich nicht nur dieses Sprachliche, sondern ich tue etwas gemeinsam und ich gestalte und ich schaffe etwas gemeinsam. Noch einen letzten Satz. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und auch wenn es dicke Bretter sind und wenn es super mühsam ist, werde ich mich trotzdem weiterhin dafür politisch einsetzen und nicht leise werden und auch nicht locker lassen.
Noch zu dem Punkt, warum sozusagen der Begriff antimuslimischer Rassismus nicht gefallen ist, Sexismus. Ich glaube, natürlich ist das, was Roa geschildert hat, ganz deutlich antimuslimischer Rassismus. Das ist es, wenn es ums Kopftuch geht. Das ist meistens genau das, wenn es um das Äußerliche geht, aber natürlich sich auch auf vieles andere durchzieht und natürlich Sexismus. Also ich glaube nicht, dass es uns nicht genügend von den Lippen geht. Ich weiß nicht, was sagst du, Judith?
Darf ich noch kurz auf das andere eingehen, weil ich glaube, ein anderes Wort, das überhaupt noch nicht gefallen ist und das aber total wichtig ist, sozusagen mit der akademischen Brille, was braucht es auch an Förderungen, genau diese Niederschwelligkeit von Angeboten ist es, die große Wirksamkeit entfaltet. Und das ist dann nicht unbedingt der Deutschkurs, der mit Zertifizierung einhergeht oder etwas anderes, sondern das sind dann ganz, ganz informelle, niederschwellige Möglichkeiten, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Also das zeigen Studien ganz, ganz deutlich. Und deshalb wäre es auch wichtig, die aufrechtzuerhalten, diese Möglichkeiten. Ja. Man hat tatsächlich in der Pandemie zum Beispiel auch das Learning gemacht. Manchmal sind es auch Online-Austauschmöglichkeiten, weil es für manche Frauen, die halt selbst die ganze Sorge- und Betreuungspflichten schultern, schwierig ist, am Abend von der Familie quasi wegzugehen, sich frei zu spielen, dass man aber zumindest online sich in einem Raum eine halbe Stunde, eine Stunde austauschen kann. Dass es Möglichkeiten gibt, ohne Anmeldung, wenn es gerade geht, hinzugehen, aber dann wieder nicht. Ja, also das muss wirklich ganz, ganz basal eigentlich angesetzt sein. Und das kann ich mir schon vorstellen, ich bin jetzt mit Blick von außen, dass es manchmal dann schwierig ist, wiederum politisch zu verkaufen, sage ich, weil da hat man halt dann am Ende nicht ein Zertifikat oder eine Bestätigung. Ich nehme die Anregung gerne mit, dass sich die Wissenschaft das anschauen soll. Die Wissenschaft braucht auch Ressourcen und ich glaube, gerade im Integrationsbereich ist auch die Frage, wer wird wie gefördert und wer nicht. Das ist eine andere Frage, die ich heute hier nicht aufmachen will, aber die natürlich auch hineinspielt. Ich glaube, vieles, was wir angesprochen haben, betrifft den antimuslimischen Rassismus, betrifft aber natürlich auch andere Formen der Ausgrenzung und sind natürlich Sexismus als Thema. Wir haben es vielleicht jetzt anders benannt mit multipler Diskriminierung, aber im Grunde stehen diese Dimensionen der Ausgrenzung dahinter. Ich persönlich finde das Wort Ausgrenzung eigentlich viel stärker, weil es für mich so räumlich vor Augen führt, was wir da machen. Wir treiben uns gegenseitig auseinander, statt dass wir eben Nähe und Kontakt schaffen. Das vielleicht nur als Hintergrund.
Nächste, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, welche Reihenfolge war, aber ich glaube, wir haben das jetzt auch schon ein bisschen aufgegriffen. Eben einmal dieser Frust einfach, ich meine, das hast du jetzt gerade aufgegriffen, das hat die Ines auch gerade aufgegriffen. Und Frust eben, dass die niederschwelligen Vereine eigentlich die Arbeit machen und dass das nicht gesehen wird. Und ich kann das auch nur, also ich hatte ganz lange in meiner journalistischen Arbeit Kontakt mit einer afghanischen Journalistin und die sich sehr engagiert und die immer gesagt hat, ein österreichischer Mann kann den afghanischen Frauen hier nicht helfen. Ja? Also das können halt eben die afghanischen Frauen. Weil es halt ein ganz anderer Zugang, Verständnis etc. ist auf dieser Ebene.
Was ich mir aber denke ist, wir müssen auch anfangen, dass wir überlegen, was können wir selber tun, ja, jeder von uns nämlich. Und ich denke, wenn ich jetzt die Zusammenarbeit mit der Somaya betrachte, wir müssen uns trotzdem auch mit unseren Konfliktlinien und mit unseren Verletzungen auseinandersetzen. Es reicht, finde ich, nicht, wenn wir immer darüber sprechen, also ich sage es jetzt, weil ich die Somaya so gut kenne, was sie alles super macht, ja, sondern wir müssen wirklich überlegen, wo grenzt sie mich aus und wo grenze ich sie aus? Und genau da müssen wir ansetzen, glaube ich. Und das gelingt einfach nur, wenn wir ja, uns selber kritisch hinterfragen.
Dann würde ich den Beitrag, ich habe noch im Hinterkopf natürlich Ihren Beitrag, was sind die Lösungsvorschläge, was die sexuellen Übergriffe betrifft. Das haben wir in der Tat auch nicht besprochen. Danke für den Hinweis darauf. Dann würde ich jetzt aber noch vorschlagen, dass wir jetzt noch die weiteren Fragen aufnehmen.
Vielen Dank. Mein Name ist Rubia Salgado. Ich bin vom Verein Mais und vom Verein Das Kollektiv, wo seit 2015 die Bildungsarbeit von Mais durchgeführt wird. Ich bin Lehrerin. Ich lebe schon seit über 30, ich zähle gar nicht mehr in diesem Land. Ich bin Migrantin und ich bin Deutschlehrerin und ich bin aber vor allem in der Alphabetisierung tätig. Und genau diese Zielgruppe habe ich hier noch nicht wirklich wahrgenommen. Ja? Also wir arbeiten im Verein Das Kollektiv, dort sind im Durchschnitt 150 Frauen täglich. Und wir sind kein ethnisch organisierter Verein. Ich finde extrem wichtig, dass die Communities sich organisieren, aber ich finde es gleichzeitig kompliziert, wenn die Arbeit nur über ethnische Identität organisiert wird. Das ist sehr gefährlich. Das kann sehr, sehr schief laufen. Also wir sind eine Organisation von Frauen, eine queer feministische Organisation von Menschen, die nicht hier geboren worden sind und auch hier nicht sozialisiert sind. Dort sind 150 Frauen täglich und die meisten dieser Frauen hatten nicht die Möglichkeit gehabt, im Leben zu lesen und schreiben zu lernen. Ja, und über diese Gruppe habe ich hier nicht gehört. Und ich möchte eine Anmerkung machen. Mir fehlt etwas Vision von einer anderen Gesellschaft. Ja. Also das fehlt mir hier in dieser Diskussion. Wenn ich höre zum Beispiel, dass wir als Migrantinnen oder geflüchtete Frauen ihre Ressourcen besser verkaufen sollten. Das wurde leider nicht, also nicht exakt so gesagt hier, aber im Sinn von Diversity Management, einen Platz in dieser Gesellschaft, in diesem neoliberalen, kapitalistischen, auf Ausbeutung basierte Gesellschaft zu sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Platz in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt zu haben, weil wir unseren ethnischen Ressourcen besser verkaufen können oder nicht, das ist problematisch, denn dieser Ansatz hat uns schon seit Jahrzehnten gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, strukturelle Probleme zu überwinden und zu lösen. Das ist eine direkte Ansprache an Sie, Frau Judith Kohlenberger. Ich weiß nicht. Also diese Anmerkung mit Eingang, Zugang zu kapitalistisch ausbeuterischer Gesellschaftssystem, in dem ich meine Ressourcen in diesem Fall sind ethnische Ressourcen, ja, so wie eine Kapitalanlage, die ist dort. Also, und was ist mit denen, die gar keine, also die nicht interessant sind, was ist? Und ich wollte noch ganz kurz erzählen, also aber unser Verein, das Kollektiv, eine Minute, ja, was Finanzierung betrifft, wir haben 0,0 etwas von unserem Budget, von unserem gesamten Budget, Basisfinanzierung, in diesem oberösterreichischen Land, in diese Stadt Linz. Zweitens, wir versuchen schon seit langem, ein Projekt zu finanzieren, um die Frauen, die den Pflichtschulabschluss schaffen, die es bei uns machen, und weiterführende Bildungsmöglichkeit zu haben, schaffen wir nicht. Das heißt, diese Geschichte mit Ressourcen, diese Geschichte mit Vermittlung dieser Menschen an den Arbeitsmarkt, das hat etwas, das, ja, so, ich bleibe mit dieser Frage, wie geht es das? Klappt Danke. Das wirklich oder denken wir Danke. Nicht nur an die Elite unter den Migrantinnen?
Danke.
Wirklich nur eine kurze Frage stellen. Sie haben ja zu Beginn genannt, sehr wichtig aufgezeigt, dass strukturelle Maßnahmen wichtig wären, auch neben den vielen Maßnahmen, die jetzt genannt sind und die ich auch für sehr wichtig halte. Eine strukturelle Maßnahme, die Sicherheit vermitteln würde, wäre ja so etwas wieder wie die doppelte Staatsbürgerschaft. Würde einerseits eine Anerkennung bringen bezüglich der Herkunft. Ich anerkenne die Herkunft von jemandem. Ich anerkenne auch das, was er hier gemacht hat. Es bringt eine soziale Sicherheit, ich habe eine Statussicherheit und es würde auch einen Zugang zu vielen Positionen eröffnen. Wir haben noch viele am Arbeitsmarkt, noch viele Positionen, Richteramt, Hoheitsverwalter, wo die Staatsbürgerschaft Voraussetzung ist. Also insofern, ich glaube, die Maßnahme ist wichtig, nur mir würde es interessieren, die Einschätzung, wie stark Sie die Wirkung dieser Maßnahme einschätzen würden, ob wir das weiterverfolgen sollen. Also mir scheint das nach wie vor eine der Schlüsselfaktoren, auch wenn es jetzt nicht nur ein Frauenthema ist, das weiterzuverfolgen. Das ist nur eine kurze Anmerkung zu den strukturellen Aspekten, dass man das vielleicht auch wieder nicht vergessen sollte, die Ansätze Richtung doppelter Staatsbürgerschaft. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir beginnen mal. Also da war eben die Frage, was konkret sind Lösungen, wenn sexuelle Übergriffe vorgefallen sind, wo kann ich mich als Frau dahin wenden?
Zuerst wahrscheinlich würde ich bei einer Frauenberatungsstelle andocken, dort versuchen, juristische und psychologische Hilfe zu bekommen. Und letzten Endes ist es aber ein Strafdelikt, das angezeigt gehört. Also ich glaube, man soll auch nicht davor zurückschrecken, selbst wenn das natürlich auch Österreicherinnen vielfach tun, weil sie Angst haben vor dem, was dann möglicherweise passiert. Aber wenn wir nach wie vor versuchen, das unter der Decke zu halten und nicht auf und anzeigen, wird sich auch diese patriarchale Gesellschaft nicht verändern. Also da bin ich fest davon überzeugt.
Jetzt noch kurz zu Ines. Wird es denn in den Unterkünften kommuniziert? Gibt es dort, hängen dort die Nummern? Wird es den Frauen gesagt? Wie sind da auch die Betreuer und Betreuerinnen sensibilisiert, die ja auch irgendwie immer zwischen diesem Zwiespalt, aber jetzt wollen wir nicht schon wieder einen Mann ankreiden, ja, weil wir haben eh schon so schlechte Stimmung gegen die. Also das läuft ja auch, deswegen bitte sei vielleicht lieber leise. Also wie ist es da?
Aus meiner Zeit, wo ich in der Integrationsstelle und im Integrationsressort, also auch in der Verwaltung tätig war, es wurde ein Gewaltschutzkonzept von der Grundversorgung entwickelt, wo es gemeinsam mit den NGOs, also quasi mit allen, die ihr Grundversorgungsquartier zur Verfügung stellen oder auch mobile Betreuung, Mitarbeiterinnen, ganz klaren Handlungsspielraum oder einen Leitfaden gibt. Wie informiere ich die Frauen, die in der Unterkunft sind, wenn ein Vorfall gemeldet wird oder wenn sexuelle Gewalt gemeldet wird, wo wenden sie sich hin, was können die Mitarbeiterinnen machen, was können die betroffenen Frauen machen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie gut das jetzt noch funktioniert, weil er in der Grundversorgung sowohl in der Landesverwaltung Personal eingespart wurde, als auch bei den NGOs. Ich glaube schon, dass da noch sehr viele blinde Flecken sind, weil das eine ist, ich habe den Leitfaden und Konzept, das andere ist, wie stelle ich sicher oder stelle ich sicher, dass es dann durchgeführt wird und dass alle Frauen wissen. Was mir jetzt noch eingefallen ist, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dass es auch ein bisschen im Asylverfahren oder eine Rolle spielt, dass man es vielleicht auch beim BFA nochmal hinzuziehen könnte. Das wäre noch ein möglicher Weg, dass dann nicht die Frauen abhängig sind, dass sie es im Quartier sagen, sondern vielleicht auch bei einer Vertrauensperson im Verfahren direkt beim BFA Wien haben.
Mir ist was übrig geblieben, was Sie gesagt haben. Talk is cheap. Ja, wir reden ja viel. Vielleicht kann man das wieder, ich tue immer wirklich mitgeben fürs nächste Mal, mitnehmen, dass man zumindest in den Einrichtungen, die es in Oberösterreich gibt, zumindest mal, ich meine, das ist jetzt sehr basal, Hinweisschilder, da sind wir noch gar nicht bei der Vertrauensperson. Ich habe weniger Einblick in die Praxis als die beiden Politikerinnen am Podium, aber ich meine, das wäre unmittelbare, auch mit Blick auf Lösungsvorschläge, Ableitung, die man treffen könnte, was man sich vornehmen kann, wie kann man da eben die Niederschwelligkeit fördern und die Informationen an die Leute bringen. Also wenn es dann nicht einmal die Möglichkeit gibt, dass man sich informiert vorab, sondern ja, über die Rückkehr informiert, aber nicht über alles andere, vielleicht darf ich das als kleinen Wunsch gleich mitgeben.
Nur so wie ich es verstanden habe, ist es jetzt auch akut so, dass wir es jetzt nicht genau wissen, wie es aktuell ist. Oder also man muss ja auch so, ne, die entsprechenden Vertreter und Vertreterinnen sind ja jetzt auch nicht da, um sozusagen dazu Stellung zu nehmen. Und das müssen wir jetzt auch einfach mal sagen. Dann war einfach auch die Frage, und ich fände es auch eigentlich ganz spannend, vielleicht Ruhe Ayan zu hören, was können wir selbst tun? Also ich glaube, das war eher so, was können wir selbst tun als Mehrheitsgesellschaft oder auch eben, was wünscht, habe ich es richtig verstanden, was wünscht ihr euch denn da, ja? Was sozusagen nicht jetzt von der Politik ausgeht, sondern was kann jeder Einzelne tun?
Stimmt, es gibt leider, also ich kann nicht leider sagen, aber es gibt Frauen, die sich nicht trauen, sich zu äußern. Aber wenn man ist man keine Vertrauensperson hat, weil man es gehört hat, gibt es keine Vertrauensperson in solchen Asylheimen, sage ich mal. Aber wenn es Vereine gibt, ich glaube für jedes Land hier in Österreich ein Verein, und wenn diese kleinen Vereine, sage ich mal, nicht gefördert werden oder Frauen oder diese Frauen zu erreichen. Wenn ich sage, ich habe eine Anlaufstelle, ich weiß, wo ich mich beschweren kann, ich weiß, ich kann hingehen und diese Person, auch wenn sie nicht in der Politik steht, auch wenn ich weiß, diese Person ist nun mal nur eine Obfrau von einem kleinen Verein, aber ich weiß, ihre Stimme wird definitiv mehr gehört als meine, als Neue in Österreich, die ich mal Deutsch kann. Und wenn ich weiß, ich bin Hausnummer Afghanin, sage ich mal, die neu in Österreich ist und ich kann kein Wort Deutsch und ich weiß, mir ist was Schlimmes passiert oder ich weiß, bevor mir was Schlimmes passiert ist, ich habe eine Person oder einen Verein oder irgendeine Stelle, wo ich hingehen kann, wo ich sagen kann, das und das und das ist passiert und dieser Verein oder diese Person meldet das dann. Diese Vereine werden aber leider zu, ich weiß nicht, ob es mit Absicht oder unabsichtlich, sage ich mal, aber übersehen und die werden nicht ernst genommen meistens. Und falls sie nach es muss jetzt keine finanzielle Förderung sein, aber falls Sie nach Förderung fragen, werden Sie komplett ignoriert. Und das für Wochen und Monate und Jahre.
Vielleicht nicht, genau. Also, und nochmal auf die individuelle Ebene. Hast du da vielleicht auch?
Ja, weißt du, meistens bei solchen Veranstaltungen und so, ich immer versuche nicht diese individuelle Verantwortung wieder darzustellen, weil am Ende immer wir schließen auf diese individuelle Verantwortung. Es ist, wenn du fragst mich als eine Migrantin, was ist die individuelle Verantwortung, Verantwortliche und so, das ist für mich, was soll ich besser Deutsch lernen, soll ich mehr rausgehen, soll ich mal so.
Dann würde ich jetzt, ich muss einfach auch ein bisschen auf die Zeit blicken und es wird jetzt sozusagen auch schon ein bisschen, dass wir einfach noch zu den nächsten Fragen kommen und die machen wir jetzt noch sozusagen richtig frisch und knackig. Und zwar einmal geht es da jetzt noch darum, da war ganz oft nicht die Arbeit über die ethnische Identität gefährlich sein kann und auch hier fehlt die Vision.
Ja, es war natürlich eine ganz, ganz große Frage, nicht? Also sozusagen, mache ich irgendwas in dem System oder mache ich besser das System anders? Das ist eine ganz, ganz große Frage, die man eigentlich dann auch loslösen kann von dem hier. Ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren, auch wegen der Zeit. Vielleicht können wir uns bilateral austauschen.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, da muss jeder selber seine Antwort drauf finden. Was ich immer sage, weil das haben wir Leute leider heute gar nicht geredet, nämlich den Fluchtweg. Ich sage immer, die Möglichkeit zur Flucht ist eine Frage von Ressourcen. Jetzt kann ich das verurteilen, dass wir in diesem kapitalistischen System leben, wie wir es tun. Ja, tue ich eh auch, weil jeder Einzelne von uns darunter leidet. Aber de facto, ob ein Mensch und vor allem eine Frau in Sicherheit gelangt oder nicht, hängt in einem kapitalistischen System von Kapital ab, aber jetzt nicht nur ökonomisches Kapital, sondern auch soziales Kapital, kulturelles Kapital und so weiter. Da können wir aber unmittelbar was ändern, ohne dass wir den Kapitalismus über Bord werfen, weil ich glaube, das wird nicht übermorgen geschehen, traue ich mir zu sagen. Wir können nämlich schon theoretisch übermorgen legale Fluchtrouten schaffen. So, und da habe ich eine Antwort im jetzigen System, wo ich nicht zuerst einmal eine andere Welt brauche, wo ich sage, ja, das ist gut, wenn wir hinarbeiten, aber unmittelbar Frauen in Sicherheit bringen kann. Und bei der Frage von Ressourcen, ich will das wirklich nicht zu ökonomisch verstanden wissen. Also Ressource ist ganz breit gemeint. Wovon ich weg will, ist von dem, was, glaube ich, ein Grundübel in dieser österreichischen Migrationsgesellschaft ist, immer ist alles ein Defizit und ich will die Ressourcen in den Fokus stellen. Eben das, was Sie gesagt haben, die Visionen, die Möglichkeiten, die alle einbringen. Ich glaube, die Möglichkeit zu arbeiten ist auch eine Ressource, es ist auch eine Form von Empowerment, gerade von Frauen, eine Möglichkeit, sich einzubringen, Selbstwirksamkeit zu spüren, auch wie gesagt, durch Einkommen sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen und so weiter, was nicht bedeutet, dass man Menschen nicht rein als Kapital Ressource oder das Humankapital sehen soll. Aber ich denke, das sind ganz wichtige Themen, die man einbringen muss, weil gerade wir reden zwar bei anderen Themen dann gerne von Ressourcen, aber gerade bei den geflüchteten Frauen nicht. Und ich glaube, das wäre schon wichtig, auch hier einmal eine andere Perspektive einzunehmen. Die große Frage im Hintergrund, das ist glaube ich, sprengt den Rahmen des Podiums.
Vielleicht jetzt noch ganz kurz, ist dann sozusagen die doppelte Staatsbürgerschaft etwas, was auch empowern würde?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich bin dankbar dafür, dass diese Lücke angesprochen wurde, weil wir haben viel über politische Mehrheiten gesprochen, politische Stimmen. Und das demokratische Paradox, wie wir das nennen, ist ja, dass wir hier gar nicht wenig Gesetze haben, die Menschen betreffen, die nicht über diese Gesetze mitbestimmen konnten, obwohl wir in einer Demokratie leben. Und das betrifft den Bereich Asyl und Einwanderung, das betrifft Integrationsfragen und so weiter. Viele Frauen, die nach Österreich geflüchtet sind, werden entweder Zeit ihres Lebens oder eine sehr, sehr lange Zeit, in der sie hier aufhältig sind, keine politische Stimme haben, nicht das aktive, nicht das passive Wahlrecht. Damit geht auch Staatsbürgerschaft und so weiter einher. Doppelstaatsbürgerschaft wäre dann noch einmal eine wesentlichere andere Frage. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Leerstelle, weil wie sollen wir zu einem Einverständnis als Migrationsgesellschaft kommen, wenn ein immer größerer Teil in diesem Land und gerade in den Städten ist das der Fall, nicht wahlberechtigt ist und dadurch natürlich auch an einer anderen Ebene auch nicht zugehörig ist. Sehr wohl aber beispielsweise jetzt mit Blick auf türkische Zuwandererinnen im Herkunftsland wahlberechtigt bleibt. Das wird ja auch oft ausgeblendet oder es wird gegen Migrantinnen instrumentalisiert. Also das sind ganz, ganz viele offene Fragen. Wir wissen auch, ein rascher Erwerb der Staatsbürgerschaft im Aufnahmeland kann Integration fördern, kann die Erwerbsquote gerade von Frauen erhöhen, kann die Löhne von Frauen erhöhen, kann den sozialen Kontakt erhöhen. Warum? Nicht nur, weil sich Geflüchtete dann selbst mehr zugehörig fühlen, sondern interessanter auch, weil dann Einheimische den anderen als eher zugehörig empfinden, weil er ist ja auf dem Papier zumindest ein Österreicher. Also es geht wirklich in beide Richtungen, dieser Effekt. Den könnte man sich auch viel besser zunutze machen, als man das hierzulande tut.
Also danke für diesen Hinweis auch. Ich würde sagen, ja, von unserer Seite war es schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Schritt hier, eben die Mitsprache, die Stimme und eben das Teilhabende auf dem Podium zu zeigen. Vielen Dank auch an Sie für die Aufmerksamkeit. Meine Stimme geht, entschuldigen Sie, schon ein bisschen weg und fürs anregende Diskutieren. Bevor ich jetzt an die Abschlussstatements weiterleite an Ines und Renate, möchte ich noch sagen, bitte bleiben Sie dann noch kurz da. Es gibt noch einen Ausklang bei afrikanischem Sambusa und bei Säften. Also ich finde, das klingt sehr gut und ja, schön, dass Sie gekommen sind von meiner Seite. Danke Ihnen. Jetzt darf ich einmal schauen, vielleicht Renate zum Abschlussstatement und dann Ines. Und vielen, vielen Dank Ruhe und Ayan und Judith für das Kommen und für diese wertvolle Diskussion und für das Gespräch.
Ich sage auch nochmal vielen Dank für den Hinweis mit der Staatsbürgerschaft, weil das war mir selber auch noch wichtig. Ich wohne in der Stadtgemeinde Ansfelden und da haben wir aktuell 30% der Menschen, die nicht mitbestimmen dürfen, weil sie nicht österreichische Staatsbürger sind. Und das ist wirklich ein demokratiepolitisches Problem. Und meine Vision von einer antirassistischen Gesellschaft hängt schon auch ganz eng damit zusammen, dass man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, politisch mitbestimmen zu können, weil sich dann auch politische Mehrheiten in diesem Land ändern könnten.
Ich gehe auch noch ganz kurz auf die Staatsbürgerschaftsfrage ein, wobei da eh sehr viel gesagt wurde. Ich glaube, es würde auch helfen in der Identitätsfindung, dass sich Menschen nicht zwischen mehreren Stühlen oder zwischen zwei Stühlen fühlen. Und ich möchte herzlich Danke sagen an Ayan und an Roa, dass ihr eure persönlichen Erfahrungen und Erfahrungen von Frauen, die ihr kennt, mit uns geteilt habt. Danke auch im Publikum. Es sitzen sehr viele, die hauptamtlich tätig sind, die ehrenamtlich tätig sind, die sich einsetzen, Integrationspolitik oder wenn man Frauenpolitik, Gesellschaft, Integrationspolitik sich anschaut. Gerade in unserem Bundesland ist es nicht immer einfach. Man kriegt viel Gegenwind. Es ist nicht immer eine leichte Lage, aber dafür umso schöner finde ich, und ich hoffe, ihr könnt sich genauso viel Energie und Motivation mitnehmen, wie ich das heute mache, dass wir wissen, dass wir es gemeinsam machen, dass wir nicht alleine sind und dass es auf ganz vielen unterschiedlichen Stellen Stimmen sind, die für eine Gesellschaft frei von jeder Art von Ausgrenzung und Diskriminierung einstehen. Vielen Dank euch allen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.